Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von In bester Verfassung mit meiner Wenigkeit Ralf Hennig aus Wien und
Moritz Moser aus Feldkirch.
Wir haben zu lange über Funkdisziplin geredet im Vorhinein. Jetzt traut sich keiner mehr was sagen. Mit Georg Renner aus Wilhelmsburg.
Ein wunderschöner Start in eine sicher sehr strukturierte Folge. Sie wird auf jeden Fall interessant, auf die eine oder andere Art und Weise. Ja, wir haben uns heute Verstärkung geholt, weil beim letzten Mal hatten wir, wie soll ich sagen, ich hatte das Gefühl, es war eine gewisse Lethargie drin. Und da habe ich mir gedacht, wir holen uns den Georg Renner als Energiebündel, um das ein bisschen aufzupeppen.
Das war ja zum ersten Mal.
Ja. Ich habe heute ein paar Dinge, die ich mit euch gerne besprechen würde, wo ich glaube, dass ihr den ein oder anderen Beitrag leisten könnt. Nämlich einerseits unsere immer wiederkehrende schon fast Islam-Scharia-Debatte. Da war ja was. Dann das Thema Volksbefragungen zu Dingen wie Windräder. Dann die Messenger-Überwachung. Und dann als kleines Gusto-Stückerl hätte ich dann noch so ein paar alte und unnötige Gesetze. Hintergrund für die Hörerinnen und Hörer. Ich habe in unserem WhatsApp-konspirativen Chat die zwei Herren gefragt, weil ich von einem ehemaligen Adenum-Kollegen gebeten wurde, ein paar Wortspenden zum Thema alte und überflüssige Gesetze abzugeben, welche Ihnen einfallen. Und ich habe mir gedacht, das kann man gleich mehrfach verwerten, dass man so über ein paar alte, nicht mehr ganz passende Gesetze, die aber formal gesehen immer noch in Kraft sind, auch spricht.
Notabene, von überflüssig hast du damals nichts gesagt, weil dann hätte das ABGB wahrscheinlich nicht reingenommen.
Es ist zumindest alt. Ich habe es auch erwähnt. Also ich werde in irgendeiner Dokumentation, die auf ATV ausgestrahlt wird, dann zitiert, wo ich sage, dass das AWGB alt und überflüssig ist. Aber bevor wir zu den erquicklichen Themen wie eben alte Gesetze kommen, möchte ich mal das Feld eröffnen mit dieser Scharia-Debatte, weil ich fand, dass das ein sehr gutes Beispiel dafür ist, dass wir manchmal Debatten haben, wo man versteht, dass die Emotion da ist, aber gleichzeitig auch gut zeigen kann, dass die Emotion vielleicht nicht immer ganz angebracht ist. Als Hintergrund, der große Skandal auf einen Satz heruntergebrochen war, dass in Österreich, theoretisch zumindest und auch praktisch, wie wir jetzt wissen, die Scharia zur Anwendung kommen kann, wenn sich zwei Personen oder auch mehrere darauf einigen, solange sie nicht gewisse Dinge vereinbaren, die mit unserer Rechtsordnung nicht vereinbar sind, wie zum Beispiel Steinigen oder einseitiges Verstoßen der Frau oder Hand abhacken oder bei gleichgeschlechtlichem Verkehr jemanden aus dem 7. Stock runterwerfen und dergleichen. Georg, du hast, wenn ich mich richtig erinnere, einen Newsletter dazu geschrieben oder zumindest das Thema in deinem Newsletter behandelt.
Ich bin mir jetzt ehrlicherweise nicht mehr sicher. Ich habe ehrlicherweise die letzten zwei Wochen so viel geschrieben, dass ich nicht mehr genau weiß, ob ich wo geschrieben habe.
Du hast zumindest ja, genau. Anfragen dazu rausgeschickt.
Also entweder eine Alterserscheinung oder einfach Überarbeitung, aber es kann ja gut beides sein. Nein, ich habe jedenfalls die Meinung vertreten, jedenfalls habe ich auf Reddit einen Kommentar dazu geschrieben, das war das erste, der dort sehr, sehr oft abgevotet worden ist. Und ich weiß nicht, ob ich den dann nur irgendwem verkauft habe oder nicht. Aber jedenfalls bin ich der Meinung, dass, fangen wir anders an. Ich war ursprünglich der Meinung, dass das ein völliger Sturm im Wasserglas ist, im religiös-muslimischen Wasserglas, weil es einfach, wie du richtig sagst, ein völlig übertriebenes Thema ist, weil es einfach die zivilrechtliche Schiedsgerichtsbarkeit ist und private Autonomie der Bürgerinnen und Bürger ist, nach welchem Recht sie irgendwelche privaten Geschichteln ausmachen, vermögensrechtliche Geschichteln ausmachen. Wenn ich, der Moritz und ich jetzt sagen, okay, wir lassen einen Priester entscheiden über irgendeine Wettschuld, die wir zwischen uns entstanden wäre, katholischen Priester natürlich, andere gibt es ja nicht, dann wäre das unsere Privatautonomie und da braucht sich niemand einmischen. Aber ich gestehe, manchmal funktionieren Medien ja doch ganz gut und die Presse am letzten Samstag, wenn mich nicht alles täuscht, hat eine mehrseitige Strecke zu dem Thema gehabt. Und ein Leitartikel vom geschätzten Kollegen Olli Pink hat mich da tatsächlich ein bisschen zum Nachdenken gebracht. Und ich finde heute, entlang dessen, was der Oliver geschrieben hat, es geht halt nicht nur um diese rechtliche Dimension. Da ist meine Meinung eben nach wie vor, ja, das kann man schon heute lassen und so weiter. Aber hinter dem Ganzen steckt natürlich ein gewisses Unbehagen, ein latentes, das man nicht unbedingt in eine politische, in einen politischen Aktionismus übersetzen muss, aber das man schon aufgreifen und ansprechen kann. Und das Unbehagen manifestiert sich halt deswegen, weil man halt den Eindruck hat, dass solche Fälle, in denen spezifisch die Scharia oder islamisch geprägtes Recht zur Anwendung kommt, wahrscheinlich in den nächsten Jahren und Jahrzehnten häufiger vorkommen werden, einfach aufgrund des steigenden Anteils von Musliminnen und Muslimen in Österreich. Und das Unbehagen darüber kann ich bis zu einem gewissen Grad nachvollziehen. Das ist halt einfach ein Anerkennen der demografischen Tatsachen. Dass das jetzt mit der Politik wenig zu tun hat und das nicht die Konsequenz sein kann, dass man in die Privatautonomie von Bürgerinnen und Bürgern eingreift, würde ich trotzdem nach wie vor so formulieren. Aber dass man das irgendwie thematisiert und dass es ein großes Thema ist, kann ich jetzt ein bisschen besser nachvollziehen.
Wenn ich kurz zwischengrätschen darf, also fürs Verständnis, ich versuche mich jetzt nämlich nochmal zurückzuversetzen, wie ich ein kleiner, junger Student war und auch das erste Mal gehört habe, dass in Österreich die Scharia angewendet werden kann. Das muss so gewesen sein, rund um 2006, 2007, da hatten wir auch schon eine Islamdebatte. Sie war vielleicht weniger intensiv, aber sie war nicht unintensiv. Da wurde auch noch viel über das Kopftuch gesprochen und dergleichen. Und damals, ich weiß nicht mehr, welche Pflichtübung, Zivilrecht am Juridikum das war, aber ich war im ersten Moment auch überrascht, erstaunt, auch geschockt, weil ich dachte, Moment einmal, Scharia war für mich eben, wie ich vorhin schon gesagt habe, diese brutalen, drakonischen Strafen wie Handabhaken und was weiß ich alles. Was in diesem Fall ja passiert ist, ist, dass zwei Personen einen privaten Vertrag abgeschlossen haben und dann gesagt haben, wenn es eine Rechtsstreitigkeit gibt, die sich auf diesen privaten Vertrag zwischen diesen beiden Personen bezieht, soll eben nicht ein staatliches Gericht entscheiden, also ein österreichisches Gericht, sondern ein privates Schiedsgericht. Und zweitens soll dieses private Schiedsgericht eben auf Grundlage von islamischen Rechtsvorschriften urteilen. Jetzt ist niemand von uns ein Experte im islamischen Recht. Was dabei aber und vor allem für Laien manchmal vielleicht schwer nachvollziehbar ist oder verständlich ist, ja, in Österreich muss nicht immer ein staatlicher Richter das letzte Wort haben, eine staatliche Richterin, sondern man kann auch im Rahmen der sogenannten Privatautonomie entscheiden, wie du auch schon angedeutet hast, zwischen mir und dir, Georg, ich habe dir etwas verkauft und wenn du mir zum Beispiel etwas Geld schuldest oder eben ich dir etwas verkauft habe, was nicht ganz passt, dann wenden wir nicht das normale österreichische Recht an, sondern eben zum Beispiel das kanonische Recht oder eben das islamische Recht. Man muss dazu auch nicht mal theoretisch zumindest selbst Moslem sein. Man kann einfach sagen, andere Rechtsvorschriften. Da kommt das internationale Privatrecht zur Anwendung und das ist auch sowas, was man sich aus dem Studium sehr gut merkt. Es ist weder international und noch ist es Privatrecht, ja. Sondern es geht einfach darum zu sagen, okay, welche Regeln sollen zur Anwendung kommen und man kann da jetzt auch US-amerikanisches Recht vereinbaren oder das Recht von Tuvalu. Die einzige Schranke, die aber sehr wichtig ist, ist, dass das Recht, das wir zwischen uns zur Anwendung bringen wollen, nicht gegen die allgemein verbreiteten und akzeptierten Moral- und sonstigen Vorstellungen verstößt. Das ist diese ganz wichtige genau. Schranke. Und deswegen war das eine juristische Debatte und wie du jetzt aber sagst, es haben dann ja eh einige zurückgerudert. Zum Beispiel der Yannick Schetti hat ja auch gleich klargestellt, der ist ja auch sehr kritisch gewesen, hat aber klargestellt, auch wenn es juristisch geht, gesellschaftlich sieht er da ein Problem darin.
Genau, was ich nur ergänzen wollte, weil es eine spannende andere große Debatte unserer Zeit hineinschneidet. Diese privaten Schiedsgerichte waren ja auch und sind nach wie vor ein großes Thema, wenn es um diese internationalen Handelsabkommen, deine Baustelle, Ralf, geht. Weil da ja zum Beispiel bei CETA und TTIP, eins davon ist, wie wir alle wissen, dann nichts worden, ja immer ein großes Thema war, dass da nicht österreichische Gerichte entscheiden würden, mehr über Streitereien und der Staat da ein Stück Autorität, ein Stück Souveränität quasi aus der Hand gäbe, weil da eben bei Streitigkeiten drinsteht, okay, bei Streitigkeiten zwischen einem kanadischen und einem österreichischen Unternehmen zum Beispiel würde ein Schiedsgericht irgendwo in der Schweiz, glaube ich, entscheiden, in bestimmten Untergruppen dieser internationalen Handelsverträge. Und da war auch eben dieses Unbehagen, vor allem der Linken, irgendwie da, naja, okay, soll man das wirklich in private Hände vor irgendwelchen pensionierten Bankern geben und sollen da nicht lieber österreichische Richterinnen und Richter darüber entscheiden? Und das war ganz ähnliche Aufregung über diese private Entscheidung, wen du deine vor allem vermögensrechtlichen Entscheidungen treffen lässt.
Genau, und dann lasse ich schon den Moritz, weil dem Brenz auch schon unter den Nägeln zu Wort kommen. Das ist ja auch nicht nur so eine ganz kleine Sache, wo ein Fernseher verkauft wurde oder dergleichen, sondern da wurde eine Zahlung von mehr als 1 Million Euro dann von diesem Schiedsgericht ausgesprochen. Und der Kläger hat dann gesagt, dass die staatlichen Gerichte dieses Urteil dann eben auch per Pfändung umsetzen, weil das staatliche Gewaltmonopol haben wir schon noch. Also da kann jetzt nicht ein islamischer Scharfrichter dann anklopfen und sagen, ich nehme dir jetzt was auch immer weg, um eben die Zahlung, die aufgrund dieses Schiedsspruchs fällig wird, in irgendeiner Weise zu begleichen. Also in letzter Instanz ist ja trotzdem der Staat dabei. Und deswegen muss der Staat allgemein gesprochen oder die Gerichte dann eben diese Rasterprüfung machen, mit dem breiten Raster, aber doch ein Raster, sagen, Moment einmal, wenn ich schon was umsetze, also exekutiere, durchsetze, dann soll das schon etwas sein, das nicht fundamental oder nicht einmal fundamental, eigentlich grundsätzlich gegen unsere allgemeinen Wertevorstellungen verstößt. Und da hat dann der Unterlegene sich gedacht, okay, vielleicht habe ich noch eine letzte Chance, wie ich doch nicht diese 1 Million Euro zahlen muss, indem ich eben argumentiere, Moment einmal, aber eigentlich geht das ja gar nicht, Scharia in Österreich, und daher kommt dann eben die Aufregung. Und jetzt...
Mich würde ja wahnsinnig interessieren, was eigentlich das zugrunde liegende Geschäft ist. Leider hat es das OLG für Zivilrechtssachen nicht ausgesprochen, das LG für Zivilrechtssachen natürlich, nicht ausgesprochen, worum es eigentlich ging bei dem Geschäft. Und wenn ich das richtig gelesen habe im Urteil, ist ja der Unterlegene mit einer Verfahrenshilfe angetreten. Also der muss da ziemlich ausgesackelt worden sein bei dem Geschäft oder ziemlich bodenganger sein mit seinem Unternehmen. Und die Verfahrenshelferin, die Anwältin, hat dann gesagt, ja, das bringen wir auch noch rein, dass das ja eigentlich gar nicht geht, glaube ich.
Und die Pfändung sind 320.000 Euro, die letztlich genehmigt wurde. Aber natürlich, als Anwältin, als Anwalt, die berühmte, also ich weiß nicht, ob sie berühmt ist, ich erzähle sie halt jedes Mal, diese Kekse-Theorie, du backst ganz viele Kekse und hoffst, dass der Richter zumindest einen isst, weil warum du gewonnen hast vor Gericht, ist ja im Endeffekt egal. Hauptsache einer von diesen Argumentationskeksen wurde gegessen und da haben sie gedacht, ja, dann packen wir einfach rein, dass die Scharia sowieso gegen alles verstößt, wofür Österreich steht und dementsprechend auch dieses Urteil gar nicht erst exekutiert werden darf. Moritz, ich habe dich vorhin unterbrochen. Ausnahmsweise jetzt mal ich dich.
Gesagt.
Du wolltest aber was sagen.
Ja, es ist ja so eine auf mehreren Ebenen unnötige Diskussion, dass ich eher leide als spreche, aber ich kann gern noch kurz was dazu sagen. Ja, das Ganze hat natürlich mehr eine politische als eine juristische Dimension, abgesehen davon, dass das kanonische Recht, glaube ich, nur sehr eingeschränkt zivilrechtliche Bestimmungen kennt. Ja, sollen die Leute halt ihre Schiedsgerichtsbarkeit haben. Ich glaube, es ist auch eine Phantomdiskussion, weil am Ende... Ich glaube, nur wenige, die sich in dieser sehr privaten islamischen Schiedsgerichtsbarkeit zu Hause fühlen, am Ende staatliche Gerichte anrufen, um dann irgendwie aus der Geschichte auszukommen. Also ich glaube, da wird sehr viel Recht gesprochen, das auch nicht nur Zivilrecht sein mag, von dem wir alle gar nichts mitkriegen. Und wenn wir jetzt da im Elfenbeinturm gegenseitig uns mit Überlegungen zum internationalen Privatrecht bewerfen, ist das denen, glaube ich, relativ blunzen. Andererseits ist es natürlich wieder so eine willkommene Diskussion, eine komplexe Materie auf eine einfache politische Ebene zu ziehen. Ja, ich aus Vorarlberger Perspektive sage, ich bin froh, dass die Wölfe kein eigenes Zivilrecht haben, weil ansonsten wird man wahrscheinlich da auch noch irgendwie dann die Landesjäger kommen und sagen, ja, das Wolfsrecht darf man nicht anwenden. Aber ja, entweder Wölfe oder Kopftücher, irgendeins von beidem ist es immer im Sommer.
Ich fände es ja durchaus sympathisch, wenn die Bundesländer auch in Zivilrechtssachen eine eigene Gesetzgebungskompetenz hätten.
Sie haben keine Gesetzgebungs-, sie haben eine Gesetzgebungskompetenz, sie haben keine Gerichtsbarkeit. Es gibt die sogenannte Lex Starzinski, Artikel 15 irgendwas BVG. Da dürfen sie in einem engen Rahmen, wenn das zur Erledigung ihrer Kompetenzen unbedingt notwendig ist, straf- und zivilrechtliche Bestimmungen erlassen.
Ich habe gewusst, dass du jetzt mit der Lex Starzinski... Entschuldige, ich habe heute schon 10-mal Elektrizitätswirtschaftsgesetz sagen müssen. Ich bringe Starzinski jetzt nicht mehr raus.
Elektrizitätswirtschaftsgesetz mit einer ganz grauslichen Kompetenzdeckungsklausel, möchte ich nur sagen. Ja.
Schau mal, hast du eine Stellungnahme geschrieben dazu?
Nein, aber das Land Vorarlberg, lies sie mal durch. Es ist Blut, Schweiß und Tränen. Und ein bisschen Illwerke VKW-Eigentümervertreter.
Ja, eine wunderschöne kompetenztechnische Sache. Irgendwann, wenn ich in der Pension, wenn ich dann nur mal studiere Spezialgebiet Rechtsgeschichte, dann möchte ich herausfinden, wie das damals entstanden ist, dass man auf die Idee gekommen ist, die Länder sollten die Elektrizität verhalten. Ich meine, spätestens 29 müsste man das doch gewusst haben schon.
Das ist quasi, alle diese Dinge sind ja, Michael Fleischacker würde jetzt gleich Versteinerungstheorie schreien, ohne irgendeinen Hintergrund. Alle diese Dinge.
Dann würde er ja Karl Schmidt zitieren und sagen, Souveränität, wer über den Ausnahmezustand entscheidet.
Alle diese Dinge kommen ja aus dem, was schon war, genauso wie Radio aus dem Telefon kommt, kompetenzrechtlich, kommt Elektrizität aus dem Wasserrecht. Wasserkraft.
Nachvollziehbar, aber ich würde sagen, 29 gab es da in der Zwischenkriegszeit gab es ja schon diese ganzen ich war jetzt in Kaprun, diese ganzen Staudammbauprogramme und so weiter.
Teilweise. Die Länder haben natürlich ein eigenes
Interesse. Das war ja alles der Bund.
Ja, die Länder haben natürlich ein eigenes Interesse daran gehabt, das sich dann später noch sehr verstärkt hat, vor allem in Vorarlberg. Und Vorarlberg schwitzt jetzt wegen diesem Elektrizitätswirtschaftsgesetz ja ganz besonders, weil wir ja so günstige Strompreise haben. Und dieses Gesetz sieht ja einen Netzkostenausgleich zwischen den Bundesländern vor und den will Vorarlberg nicht, weil dann müssen wir eure geschissenen Netzkosten zahlen und das wollen wir nicht. Wir wollen günstigen Strom behalten, mit dem das Land über die Hintertür natürlich die Industrie subventioniert, um als Standort attraktiv zu bleiben. Was das Land aber möchte, ist ein Netzkostenausgleich innerhalb des Bundeslandes, weil nämlich die Gemeinde Mittelberg, besser bekannt als Kleines Walsertal, die höchsten Strompreise in ganz Österreich hat, weil die nämlich eine sehr teure 110 kV-Leitung aus Deutschland bezahlen müssen und auch den teureren Strom haben als alle benachbarten deutschen Gemeinden, was vor allem die Hoteliers im Kleinen Walsertal sehr zum Schwitzen bringt. Und deshalb wäre Vorarlberg bereit, einen innervorarlbergerischen Netzkostenausgleich zu machen, um das Kleine Walsertal etwas zu entlasten, da zahlen die anderen ein bisschen mehr. Euch zahlen wir sicher nicht. Aber man wird sehen, wie man sich damit durchsetzt.
Ich bin sehr gespannt, wie das ausgeht. Ich habe heute im anderen Podcast ja schon erzählt, es ist vollkommen logisch und nachvollziehbar, dass man das zumindest bundesweit regeln will, auf Basis von sowieso EU-Regeln für den gemeinsamen Strommarkt. Aber jetzt, je länger ich die Reden höre, desto mehr komme ich zu der Idee, vielleicht braucht man doch neue Elektrizitätswirtschaftsgesetze wieder.
Ja, vielleicht auch nicht unbedingt, aber vielleicht braucht man, wenn wir schon ein Elektrizitätswirtschaftsgesetz des Bundes haben, eines, in dem vielleicht keine verfassungswidrigen Grundsatzbestimmungen drinnen sind.
Gehen wir zurück zur Scharia.
Okay, Ralf, sind wir nur beim Thema.
Ja, ich habe mir gedacht, reden wir wieder über die Scharia, nur zumindest ein bisschen. Georg, du hast ja etwas gemacht, das man echten Journalismus nennt. Du hast nicht einfach nur ein Meinungsstück rausgedroschen, wo du irgendwie gesagt hast, Islam böse und vielleicht noch Uelbeck zitiert. Du hast ja dann etwas gemacht, was Journalisten gerne machen oder zumindest gerne machen sollten. Du hast Anfragen rausgeschickt. Du hast gefragt, was macht man jetzt?
Genau, ich habe es ganz perfekt journalistisch gemacht. Ich habe zuerst das Meinungsstück rausgehauen und gesagt, warum die alle Trotteln sind. Und dann habe ich denen geschrieben, warum sie das eigentlich machen wollen. Ich habe tatsächlich, damals waren es ja nur zwei, ich weiß jetzt gar nicht mehr, ob ich es den Neos auch noch geschickt habe, nachdem ich den Chat gesehen habe. Nein, ich glaube nicht. Ich glaube, ich habe nur ÖVP und FPÖ formal angeschrieben, was sie eigentlich rechtlich ändern wollen, ob ihre Aufregung über dieses sogenannte Scharia-Urteil. Die ÖVP, die gesagt hat, wir werden als Regierung was dagegen unternehmen, hat erwartungsgemäß ehrlich gesagt nichts geschickt. Haben nicht einmal reagiert auf die Mail, was ich ein bisschen enttäuschend finde. Sorry, aber okay. Ist ja nicht so, als ob die Partei schon Regierungserfahrung hätte, müssen das heute erst lernen. Aber die FPÖ hat mir tatsächlich eine sehr, sehr lange und ich finde relativ überlegte Mail geschrieben, die ich in der Sache immer noch für falsch halte. Sie haben da seitens ihres Verfassungssprechers, der heißt, glaube ich, Kassecker. Aber das
ich glaube, das ist der Magister Kassecker. Kann das sein?
Ja, hat einen ganz langen Titel.
Da ist mir aufgefallen bei meiner Recherche damals für Addendum, wie sehr das Volk formal gesehen repräsentiert ist im Parlament. Da ist mir nämlich aufgefallen, dass die FPÖ einen entgegen ihres Rufs sehr hohen Akademikeranteil unter ihren Abgeordneten hat. Und der Herr Kassecker ist mir ganz besonders aufgefallen, weil der, glaube ich, die Liste also an Titeln länger ist als der Name selbst, obwohl er einen relativ langen Nachnamen hat.
Die FPÖ wird auch...
So, bitte, jetzt habt ihr beide gleichzeitig gesprochen. Zuerst Moritz,
das macht nichts, du kannst es hintereinander schneiden.
Nein, das muss alles auf derselben Tonspur sein, das fangen wir gar nicht erst an. Moritz, was hast du gesagt?
Ich habe gesagt, die FPÖ wird auch entgegen ihres Rufes nicht nur von Menschen mit niedrigem Bildungsstand gewählt.
Und ich muss noch vervollständigen, der Herr Kassecker ist der Dr. Axel Kassecker. Und wie du gerade gesagt hast, Georg, er ist aber nicht der Verfassungssprecher, sondern das ist der Herr Schilchegger. Der ist mir bekannt von einer Recherche, als ich mal einen Neutralitätsartikel geschrieben habe, weil der auch einen Artikel geschrieben hat zu den Auswirkungen des Lissabonner Vertrags auf die Neutralität. Und da kritisiert er unter anderem, dass Petersberg-Aufgaben und allgemein die Reform von der gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik dazu führen kann, dass Österreich sogar ohne UNO-Mandat zumindest theoretisch an Militäroperationen teilnehmen könnte, wenn es einen entsprechenden Ratsbeschluss gibt. Daher kenne ich den Namen Schilchegger noch. Und was hat der Herr Schilchegger geantwortet? Hast du das vielleicht zufällig da, um es zu zitieren? Wenn nicht, gebe ich dir die Zeit, um es
ich
zu suchen.
Ich habe das zufällig am Screen, aber es ist eine sehr lange Mail. Ich würde es euch jetzt lange vorlesen. Aber
warum nicht? Warum nicht eigentlich?
Bitte um Auszüge.
Okay, ich habe Zeit. Reader's Digest. Ja, der Abgeordnete Schilcheger hat mir geschrieben, also sehr geehrter Herr Renner, der Freiheitliche Parlamentsclub hat mich gebeten, Ihre Frage direkt zu beantworten. Wie bereits in der Presseaussendung erwähnt wurde, wird der Gesetzesantrag zusammenfassend darauf abzielen, die Anerkennung und Anwendung der Scharia durch österreichische Behörden und Gerichte zu verhindern. Und dann erörtert er das tatsächlich relativ lang und breit, Wort einem internationalen Privatrechtsgesetz, das du vorher so ausführlich zitiert hast, eine neue Vorbehaltsklausel hinzuzufügen und dem bestehenden Islamgesetz eine Klausel hinzuzufügen, beide sinngemäß gleichlautend, dass eine Bestimmung des fremden Rechts dann nicht anzuwenden ist, auch dann nicht anzuwenden ist, wenn ihre Anwendung zu dem Ergebnis führen würde, dass islamisches Sachrecht, Klammer Scharia, Anführungszeichen auf und zu, anzuwenden ist. An ihrer Stelle tritt die entsprechende Bestimmung des österreichischen Rechts. Auf diesem Wege würde die schwer nachvollziehbare und aktuell in den Medien erörterte Abgrenzung, ob die Anwendung zu einem Ergebnis führen würde, das mit den Grundwertungen der österreichischen Rechtsordnung unvereinbar ist, für alle Rechtsstreitigkeiten mit Scharia-Bezug entfallen und stattdessen eben diese österreichische Parallelregelung in Kraft treten. Die neuen Gesetzesnormen, der § 2a Islamgesetz und § 6a Internationales Privatrechtsgesetz, wären als Verfassungsbestimmung zu erlassen, natürlich. Der IGMR, unser alter Freund,
jetzt wird spannend,
der FPÖ immer sehr wichtig ist, hat Regelungen, die sicherstellen, ein Aktivwerden der Scharia zu verhindern, bereits als rechtskonform anerkannt. Da gibt es eine Beilage zu dem Mail, in der das dann noch weiter ausgeführt ist.
In welcher Rechtsordnung? In der französischen? Der EGMR sieht sowas ja immer grundsätzlich dann als gerechtfertigt an, wenn es eine gesamte laizistische Ausrichtung gibt und es nicht nur gegen eine Religion geht. Und insofern, ja, Verfassungsbestimmung wird man wahrscheinlich brauchen, weil sonst der VfGH ist schon frisst, aber ich wünsche viel Spaß vom EGMR, weil man ausschließlich islamisches Privatrecht
hat. Also ich fasse das noch einmal zusammen. Die FPÖ möchte das Privatrechtsgesetz so abändern, dass die Scharia einfach gar keinen Platz mehr hat. Wie der Moritz richtig anmerkt, ist das vielleicht grundsätzlich möglich, wenn man Religionen per se aus der Rechtsordnung verbannt, also einfach sagt, jegliche schiedsgerichtliche Klauseln, die sich auf Islam, Katholizismus, Judentum, auf welche Religion auch immer beziehen, sind ungültig, weil man sich als Staat laizistisch definiert, was ja im Falle Österreichs eben nicht der Fall ist. Und dann ist nämlich die große Frage, wenn man da ein Verfassungsgesetz zimmert und wirklich sagt, Islam raus aus der Verfassung. Also man gibt ihn in die Verfassung, um ihn rauszudrängen als potenziell schiedsgerichtlich vereinbartes Recht. Ist das so eine Zusammenfassung, mit der die beiden Herren leben können?
Ja, bevor wir das Thema wechseln, möchte ich noch kurz anzweifeln, dass ein solches Verfassungsgesetz verfassungswidrig wäre aus österreichischer Perspektive. Also es kann schon sein, dass der EGMR das eine oder andere Problem damit hat, aber ich glaube nicht, dass das gegen ein Grundprinzip verstößt.
Genau, so wie es wäre nicht. Ich glaube aber, wenn es ein einfaches Gesetz wäre, würde es gegen den beliebten Gleichheitssatz verstoßen. Ich möchte nur ganz kurz, nur weil irgendwo mitten in einem Schilcheger-Zitat ja die Verbindung abgebrochen ist. Schilcheger hat offenbar unser Argument vorhergesehen, nämlich zum naheliegenden Einwand, dass es sich hierbei doch um einen Eingriff in die Vertragsautonomie handle. Die österreichische Rechtsordnung kennt viele Regelungen, die eine Nichtigkeitssanktion für bestimmte Vertragsinhalte vorsehen. Und regelmäßig nicht im ABGB-Bedingungen in der ZPO, sondern in Nebengesetzen verankert sind. Ich erspare euch jetzt die Details aus dem Ehegesetz, aus dem Mietrechtsgesetz, aus dem Konsumentenschutzgesetz und so weiter. Nur, Moritz schläft dann schon ein. Okay, also Sie geben zu, ja, es wäre ein Eingriff in die Privatautonomie, aber es ist Ihnen wichtig, dass die Scharia rauskommt aus der österreichischen Rechtsordnung und deswegen, wie du richtig sagst, Ralf, wollen Sie sie reinnehmen in die Verfassung als nicht anwendbar.
Aber wenn jetzt zum Beispiel der EGMR die EMRK auslegt, die wiederum in Österreich Verfassungsrang hat, wie wir alle wissen, Sonderstellung Europäische Menschenrechtskonvention, dann ist es ja über Umwege trotzdem verfassungswidrig, weil die Auslegung vom EGMR ja auch in Österreich übernommen wird. Wir haben ja nicht eine Rechtstradition, wo wir sagen, das sind fremde Richter und was die sagen, das wird dann noch einmal geprüft durch den VfG, wie in Russland zum Beispiel. Russland, als es noch Mitglied war des Europarats und der Europäischen Menschenrechtskonvention, hat ja dann eine Verfassungsänderung vorgenommen, die vorgesehen hat, dass das russische Verfassungsgericht dann noch einmal Entscheidungen vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte überprüfen darf, ob die in Einklang mit der russischen Verfassungsordnung sind. Sowas würden wir ja niemals machen, dass da jetzt zum Beispiel der VfGH sagt, ich prüfe jetzt noch einmal, was der EGMR gemacht hat. Also über Umwege wegen der Auslegung vom EGMR ist es dann trotzdem irgendwo verfassungswidrig, weil sie die Auslegung ist von unserem Verfassungsrecht. Wir haben nun mal die Auslegung unserer Verfassung, wenn es um Grundrechte geht, ausgelagert auf dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Und wenn der sagt, Moment mal, das ist jetzt eine dezidiert gegen eine bestimmte Religion gerichtete Verfassungsbestimmung, das kann man nicht einfach so aushebeln. Artikel 9, Religionsfreiheit und eben auch die Diskriminierungsverbote und irgendwas, wahrscheinlich findet man dann auch noch das Recht auf Privat- und Familienleben, weil das wird sowieso immer genannt. Aber wenn der dann sagt, diese Bestimmung, die ihr da hineingepackt habt, ist diskriminierend und verstößt gegen die Religionsfreiheit, dann ist es ja irgendwo trotzdem über Umwege, vielleicht nicht formal, dogmatisch gesehen, aber trotzdem verfassungswidriges Verfassungsrecht. Wenn auch nicht geprüft durch den VfGH, sondern vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Aber das ist eh schon eine sehr theoretische Debatte, weil ob die FPÖ überhaupt in die Position kommt, das umzusetzen, ist ja wieder eine andere Frage.
Das müsste man sich anschauen, inwieweit dann die Entscheidung des EGMR über den Einzelfall hinausgeht. Ein Beispiel ist ja dieses Künzberg-Sahre-Urteil des EGMR, wo er gesagt hat,
von Künzberg-Sahre.
Nein, der Österreich hat so lange ignoriert, dass die sich einen Adelstitel eintragen haben lassen, und wenn es jetzt streicht, dann ist es ein Eingriff ins Recht auf Privat- und Familienleben. Das Adelsaufhebungsgesetz gilt weiterhin, es ist halt eine Einzelfallentscheidung. Aber in dem Fall wird es wahrscheinlich kritischer, weil da vermutlich jeder Einzelfall dann auf das Allgemeine anzuwenden wäre. Bin gespannt, wie man das dann machen würde, aber ich glaube nicht, dass wir jemals dorthin kommen.
Das Adelsaufhebungsgesetz muss ja seinem Wortlaut nach sich auch auf genuine oder also auf echte Adelstitelsträger beziehen und nicht auf jemanden, der so tut, als wäre er adelig und das als Künstlername verwendet.
Es ist sowieso, ich meine, wie hoch ist die Strafe? 14 Cent? Oder nein, ich glaube nicht einmal
Kronen?
Mehr. Ich glaube, es gibt mittlerweile eben die Judikatur, dass es gar keine Geldstrafe mehr gibt, weil eben früher hat man das ja umgerechnet, nicht inflationsbereinigt von Kronen auf Euro, und dann gibt's, glaube ich, ein klügeres Erkenntnis, das irgendwie zu dem Schluss gekommen ist, dass das nicht mehr geht, weil irgendwelche Umrechnungsgesetze mittlerweile, glaube ich, aufgehoben worden
ich
sind.
Möchte wenn ich möchte bitte zitieren. Ja.
Aber
das hat ja,
ja
wenig Paragraphen. Warte kurz. Gesetz vom 3. April 1919 über die Aufhebung des Adels. Ja, und da steht ja, der Adel seine äußeren Ehrenvorzüge sowie bloß zur Auszeichnung verlierende mit einer amtlichen Stellung, dem Beruf oder einer wissenschaftlichen oder künstlerischen Befähigung nicht im Zusammenhang stehenden Titel und Würden und die damit verbundenen Ehrenvorzüge österreichischer Staatsbürger werden aufgehoben. Aber wenn jemand sich seinen Pseudo-Adelstitel gibt, fällt das ja dem Wesen nach nicht darunter.
Ja, das muss dann die Behörde, wenn sie ein Strafverfahren führt, abwägen, ob das jetzt tatsächlich so gemeint war oder nicht. Es ist insgesamt sehr mühsam, aber ich sage mal, klassisches Beispiel, Herbert von Karajan, der ja dann auch gesagt hat, das ist ein Künstlertitel, dem hat man das gelassen. Inwiefern eine Nationalratsabgeordnete einen Künstlernamen braucht, sei dahingestellt.
Kurze Ehrenrettung.
Politik
man muss
als
ja
Kunst.
Auch bedenken, dass die Dame mit dem Namen ja groß geworden ist. Das ist ja schon, als würde man jetzt dir in deinem bald 40. Na, du bist im 40. Lebensjahr, jetzt auf einmal sagen, naja, Moser, das klingt so nach Vorarlberg und das wollen wir nicht. In Vorarlberg heißen alle Moser, du musst dich jetzt Huber nennen.
Sie war das nicht ja unter den Proponenten beim EGMR, möchte ich nur dazu sagen. Aber ja, du, es ist, ich bin mit dem Namen groß geworden, Ding Dang Dong. Aus welchem Jahr stammt das Adelsaufhebungsgesetz?
1919.
Genau. Also ich glaube, wenige Menschen, die davor geboren sind, sind jetzt noch am Leben, und alle, die danach geboren sind und sich künstlich aufregen, könnten sich vielleicht andere Probleme suchen. Aber ja, hoch die Republik.
Nein, aber drum verstehe ich, dass die Dame den Titel nicht einfach so hergibt. Das meine ich. Oder den Namen. Nicht den Titel, den Namen. Weil ich möchte jetzt auch nicht auf einmal mich umbenennen von Janik auf Janitschar oder weiß ich nicht.
Janscher. Ja, aber es ist halt, sie heißen ja halt, sie hat den Namen hat man ihnen ja nicht genommen, es ist ja nur der Titel davor. Die Habsburg-Lothringen heißen auch immer noch Habsburg-Lothringen.
Habsburg von Lothringen. Mir fällt dazu wenig ein, rechtlich. Mir ist nur die Woche erst wieder aufgefallen, für einen fundamentalen Fehler ich das Adelsaufhebungsgesetz als Ganzes halt, vor allem diese Namenssache. Der Kai Dickmann, den manche von euch, die Älteren von euch noch als ehemaligen Bild-Chefredakteur kennen, hat nämlich die Woche einen Brief veröffentlicht, ganz ein sympathischer Mann. Ehemaliger Berater des ehemaligen österreichischen Kanzlers auch, aber egal.
Welcher von denen?
Time flies. Jedenfalls Kai Diekmann hat einen Brief veröffentlicht anlässlich des Rücktritts des ehemaligen deutschen Vizekanzlers Robert Habeck, den ihm Habeck viele Jahre früher mal geschrieben hat. Und der fängt mit dem wunderschönen Satz an: Lieber Kai Diekmann, vor 3-4 Jahren waren wir mal Tischnachbarn bei Alexandra von Rehlingen, als sie für Jakob von Uexküll ein Spendenessen veranstaltete. Und ich finde, solche Dinge fehlen Österreich einfach.
Ich habe keine große Vermissung, wir haben ja immer noch die Hofräte.
Sie fehlen nicht, weil man hat immer noch Herr Professor, Herr Doktor, Herr Hofrat.
Ja, aber es ist ja nicht dasselbe, wenn das verdiente Titel
und,
sind.
Und stell,
nicht Österreich immer, nicht halt immer so, verdiente Titel.
Österreich ist halt auch so speziell, oder? Das hört, das fängt beim Von an und hört beim König von Jerusalem auf. Wir alle wissen, die würden auf nichts verzichten. Also es ist halt einfach, und die österreichischen Adelstitel waren ja exorbitant lang. Stell dir mal einfach vor, was das für das Matrikenwesen bedeuten würde. Eine Katastrophe. Also, bitte nicht.
Ja, aber es ist jetzt nicht mehr so, dass im Standesregister maximal 25 Zeichen möglich sind. Das ist ja
der Adel kommt von innen, Adel kommt von innen. Übrigens, spannende Seitenbemerkung, kleines Nerdfaktenwissen. Das liechtensteinische Fürstenhaus führt seine Matriken selbst. Also die haben quasi das Recht, ihre eigenen Personen, ihr eigenes Personenstandswesen zu regeln auf Basis des Familiengesetzes. Und diese Matriken sind auch nur familienöffentlich. Das heißt, von außen darf da keiner Einsicht nehmen.
Liechtenstein war schon immer ein großer Hort der Transparenz. Ich hätte nichts anderes erwartet von Ihnen.
Ich glaube, wir haben die Scharia durch. Als zweites würde ich gerne über Volksbefragungen zu Windkraftanlagen sprechen.
Wir haben Tagesordnungspunkt 1 von 27 erledigt.
This meeting could not have been an email. So.
Nein, wirklich nicht.
Ich finde, das ist etwas, was ich gerne mit euch besprechen würde, nämlich diese Frage Windkraftanlagen und die Volksbefragungen, diese Suggestivfragen. Ich lese die vor, die in Weidhofen an der Theia durchgeführt wurde. Und da hat man nämlich gefragt, soll der Gemeinderat die erforderlichen Maßnahmen im eigenen Wirkungsbereich beschließen, damit 3 bis maximal 5 Windräder auf dem Gemeindegebiet der Stadtgemeinde Weidhof an der Theia, Klammergebiets Predigtstuhl, Klammer zu, errichtet und betrieben werden können.
Diese ich glaube, da war das Problem nicht suggestiv war, sondern das Problem war, dass nicht genannt wurde, welche Maßnahmen das sind und man deshalb die Tragweite der Entscheidung nicht abschätzen konnte als Stimmbürger. Wenn ich
genau.
Der VfGH unterstellt den gemeinen Bürgerinnen und Bürgern, dass sie keine Ahnung haben, was der eigene Wirkungsbereich der Gemeinde ist, was natürlich eine Zumutung
shocking,
ist.
Shocking. Es hätte ja auch der Übertragene sein können, aber nein, eigentlich nicht, weil da hätte es gar keine Volksabstimmung geben können.
Na gut, ihr zwei Gescheiten, was ist denn der eigene Wirkungsbereich der Gemeinde?
Also, es gibt einen eigenen und einen übertragenen Wirkungsbereich. Das ist, wenn man es auf die Länder grob umlegen würde, so etwas Ähnliches wie die Landesverwaltung und die mittelbare Bundesverwaltung. Der eigene Wirkungsbereich ist das, was in der Gemeinde, in der örtlichen die in der Gemeinde verkörperte örtliche Gemeinschaft hast, glaube ich, sinngemäß selbst besorgen kann, um ihre Belange halt, ihre Belange was zu besorgen. Naja, ist schwierig gesagt. Es gibt einen sehr schönen Absatz im BVG, ich kann ihn leider nicht auswendig. Es geht halt darum, das, was für die Gemeinde wirklich wichtig ist, dass das bei der Gemeinde selber ist und die Gemeinde selber machen kann, das ist der eigene Wirkungsbereich. In diesem Bereich ist die Gemeinde autonom, da ist sie quasi, da ist sie Selbstverwaltung und keiner Weisung irgendwelcher anderen Organe des Landes oder des Bundes unterworfen, aber sehr wohl einer Kontrolle, Gemeindeaufsicht, ob sie die Gesetze einhält, aber alles, was sie im Ermessen dort entscheidet, entscheidet sie selber und kann von niemandem irgendwas angeschafft kriegen. Übertragener Wirkungsbereich ist das, wo der Bund oder das Land hergeht und sagt, liebe Gemeinde, mach du das für mich, ich hab da keine Organe, du bist da Befähigter, aber es ist mein Recht und wenn ich von dir will, dass du das so und so machst, hast du das so und so zu machen und die Gemeinde sagt, ja, das mache ich doch gern für dich, lieber Bund, liebes Land, eigentlich nicht, aber sie müssen es machen und in diesem übertragenen Wirkungsbereich, da kann man ihnen alles anschaffen, im eigenen Wirkungsbereich nicht und deshalb, wenn sie Volksabstimmungen, Volksbefragungen und so weiter machen, können sie das auch nur zum eigenen Wirkungsbereich machen, weil sie da auch wirklich ein Ermessen, eine Entscheidungsfreiheit haben im Rahmen ihrer Selbstverwaltung.
Aber wenn sie eine Volksbefragung oder Volksabstimmung über Maßnahme im übertragenen Wirkungsbereich machen würden. Also zum Beispiel, weiß nicht, reißen wir die Landesstraße in unserem Gemeindegebiet ab oder nicht, dann wäre zwar die Volksbefragung wirkungslos, würde aber wahrscheinlich vorher trotzdem vorgenommen werden, wie es ja im gegenständlichen Fall der Fall ist.
Die Gemeindeaufsicht, die in manchen Ländern beim Land, in manchen Ländern bei der Bezirkshauptmannschaft in der einen oder anderen Größe angesiedelt ist, könnte eine Verordnung über eine Volksabstimmung kassieren, bevor die stattgefunden hat.
Ja, und wir wissen alle, dass die Landesämter so schnell arbeiten, dass sie das in zeitgerecht machen würden.
Wenn eine Gemeinde eine Landesstraße abreißen lassen will, dann kannst du mir glauben, dass der Landeshauptmann, die Landeshauptfrau sehr schnell zum Telefon greifen wird, die Kurzwahl des jeweiligen Bezirkshauptmannes wählt und ihm sagt, dass die Gemeinde auf sich bitte schnell tätig werden soll.
Ja gut, ihr habt was, zwei Bezirke oder was habt ihr in Vorarlberg? Da geht das schnell.
Vier.
Vier, puh.
Großes
wahrscheinlich
Land.
Ein Statutarstaat da noch.
Nein, wir haben keine Städte mit eigenem Statut. Einziges Gott, Bundesland.
Ist jetzt wirklich, was macht sie eigentlich bei uns? Es ist wirklich arg.
Aber es ist schön, man kann dann in Vorarlberg immer schöne Vorträge darüber halten, was Statutarstädte sind, weil es niemand kennt.
The Viennese Mind can comprehend, dass ihr von Bezirken sprecht und die nicht von 1 bis 23 gehen.
Ja, also die politischen Bezirke oder in Vorarlberg und Niederösterreich Verwaltungsbezirke sind etwas anderes als die Gemeindebezirke in Wien. Aber darüber haben wir auch schon gesprochen. Ich habe immer das Problem, meine Frau ist ja auch aus Wien und wenn ich die zu irgendwelchen Veranstaltungen mitnehme, dann muss ich sie immer von den Bürgermeistern fernhalten, weil sie hat immer so Anfälle von offenem Aussprechen, wo sie jedem Bürgermeister erklärt, dass seine Gemeinde eigentlich eingemeindet gehört und sie sowieso nicht versteht, warum es in Vorarlberg so viele Gemeinden gibt und die gehören sowieso alle abgeschafft. Und wenn sie das alles sagt, bevor ich sie wegschleife, dann bin ich noch unbeliebter, als ich es eh schon bin.
So, entschuldige, wir sind ein bisschen vom Thema abgeschwiffen. Was war die Frage?
Die zweite Volksbefragung würde ich auch...
Der eigene Wirkungsbereich.
Na, lassen wir das. Eigener Wirkungsbereich heißt einfach Subsidiarität. Das, was sinnvollerweise auf der niedrigen Ebene oder auf der kleinteiligen Ebene geregelt werden soll. Oh, ich sehe, Georg Reiner beschwert sich. Ich versuche es trotzdem noch meinen Satz fertig zu sagen. Was sinnvollerweise auf der niedrigsten Ebene geregelt werden soll, wird auf der niedrigsten Ebene geregelt im eigenen Wirkungsbereich, wo es eine Landesregelung geben sollte oder gar bundesweit, wird das auf Bundesebene geregelt. Aber du hast protestiert, bitte?
Sinnvollerweise ist ein schwieriges Wort, weil dazu gehört nämlich auch die Raumordnung und die Bauordnung. Und da könnte man jetzt lange darüber diskutieren, was die Gemeinden da schon alles angerichtet haben im eigenen Wirkungsbereich. Aber ja.
Zumindest in der Theorie würde man sagen, dass der Bürgermeister oder die Gemeinde am nächsten dran ist und deswegen darüber bestimmen soll, was mit dem Gemeindegebiet passiert. Es kann aber in der Praxis auch dazu führen, dass ein ehemaliges Frauenkonzentrationslager dann überbaut wird mit dem x-ten Gewerbepark.
Das ist jetzt ehrlicherweise eine sehr, sehr zugespitzte Aussage. Ich wollte mir nur dagegen verwehren, dass das alles so sinnvoll ist, dass man irgendwie ein Subsidiaritätsprinzip darin erkennen könnte. Weil, wie wir alle wissen, sind die Kompetenzregelungen, wer wofür zuständig ist, nicht immer hundertprozentig nach Sinnhaftigkeitsprinzipien. Prinzipien organisiert. Und ich würde das tatsächlich auch bestreiten.
Ich halte das Subsidiaritätsprinzip.
Viele Gemeinden der Meinung sein, dass sie eigentlich viel geeigneter wären dafür, was weiß ich, die Spitäler wieder zu betreiben, was sie ja in manchen Bundesländern nach wie vor übrig haben und ähnliches. Und dementsprechend würde ich da einfach nicht irgendeine Sinnhaftigkeit oder irgendeine Prinzipienhaftigkeit dahinter unterstellen. Sagen wir einfach, der eigene Wirkungsbereich ist historisch gewachsen und ist von Bundesland zu Bundesland verschieden, wie er ist.
Ich habe halt immer die Hoffnung, dass es eine gewisse Ratio gibt, die hinter Gedanken wie dem eigenen Wirkungsbereich der Gemeinde steht.
Sweet summer child.
Kommen wir zur zweiten Volksbefragung, die ich ursprünglich mit der Suggestivfrage im Sinne hatte, nämlich in Kärnten. Da war die Frage ein bisschen eine andere. Da war eben die Suggestivfrage und nicht die Frage, die ein gewisses verfassungsrechtliches Grundwissen vorausgesetzt hat, nämlich... Soll zum Schutz der Kärntner Natur, Klammer auf, einschließlich des Landschaftsbildes, Klammer zu, die Errichtung weiterer Windkraftanlagen auf Bergen und Almen in Kärnten landesgesetzlich verboten werden? Fragezeichen.
Da würden jetzt die Wiener sagen, was, das ist eine Suggestivfrage, weil in der Zeit, in der ich in Wien gelebt habe, hat es eigentlich keine Volksbefragung gegeben, die nicht mindestens irgendeinen sowjetischen Touch von finden Sie unser Wiener Wasser auch so super, super oder möchten Sie weiterhin Straßenbahn fahren, weil das so super toll geil ist in unserem tollen roten Wien? Also da ist ja die Kärntner Frage fast schon neutral.
Ja gut, ich meine, diese Wiener Volksbefragungen, die da irgendwo um 2010 war, die uns dann die Nacht-U-Bahn beschert hat und alles, das die Stadt natürlich nicht leisten kann eigentlich, aber wurscht, okay, anderes Thema. War aber schon
danke
noch mal eine andere.
Danke an alle anderen Bundesländer fürs Mitfinanzieren der U-Bahnen an dieser Stelle.
Wir kriegen jetzt einen Nachtzug nach St. Pölten. Einen.
Von wo?
Egal.
Wurscht. Man muss ja sagen, die Wiener U-Bahn-Abgabe ist, glaube ich, ein Aufschlag auf die Lohnsteuer oder so, die, glaube ich, in Wien gezahlt wird. Also ich meine, die anderen zahlen schon auch was dazu, aber ich glaube, die Wiener finanzieren sich das zum guten Teil auch selber. Und der Bund zahlt dann traditionell die Hälfte drauf, glaube ich.
Das kannst du so nicht sagen, weil das Wiener 365-Euro-Ticket, das Gott sei Dank bald kein 365-Euro-Ticket mehr ist, sondern irgendwie, was nicht, 450 wahrscheinlich oder was.
Dann brauchen wir aber auch mehr Tage.
Ist ja aus dem Landesbudget querfinanziert, weil das ja eine politische Maßnahme war und die Wiener Linien das nicht allein bestreiten könnten. Und woher kommt das Wiener Landesbudget? Richtig, aus dem Finanzausgleich. Wollen wir über den abgestuften Bevölkerungsschlüssel reden, in dem Wien nach wie vor einen völlig illegitimen Multiplikationsfaktor hat gegenüber allen anderen Gemeinden.
Wegen der Kriegsschäden, Georg.
Wegen der Kriegsschäden, ja.
Wenn du an den Adel denkst, dann kannst du auch an den Krieg denken.
Genau, und aus diesen Kriegsschäden finanziert ihr euch eure Party-U-Bahn. Aber gut, wurscht. Das war eigentlich nicht das Thema. Ich wollte eigentlich sagen, dass die Kärntner viel schlimmer sind. Gerade, dass sie nicht auf den Befragungszettel geschrieben haben, Klammer auf, und sie sind potthässlich, Rufzeichen, Rufzeichen, Rufzeichen. Das ist wirklich dieses, und zum Schutze unserer Kärntner Natur, einschließlich des Landschaftsbildes, hint, hint, hint. Ich meine, ich weiß ja nicht, dass den Leuten nicht die Finger abgefallen sind, bis das reingetippt haben auf diesen Befragungszettel, das finde ich arg.
Ich finde ja auch die gekürzte Darstellung auf der Website vom VfGH herrlich, weil man merkt, das ist Nüchternheit und Objektivität und Neutralität to the max. Da steht nämlich, diese Fragestellung scheint bitte, / so der VfGH, / eine wertende Beifügung zu enthalten. Dass die Fragen ausschließlich ein Interesse, Schutz der Kärntner Natur, einschließlich des Landschaftsbildes, hervorheben, dürfte die Antwort in eine bestimmte Richtung lenken. Wunderbare Verwendung des Konjunktivs. Damit wird aber der Zweck nicht erfüllt, den Willen der Stimmberechtigten über einen bestimmten Gegenstand herauszufinden. Die Fragestellung dürfte auch gegen das im Kärntner Volksbefragungsgesetz verankerte Verbot von Suggestivfragen verstoßen. Das ist aber die Pressemitteilung, wo erst angekündigt wurde, dass darüber entschieden wird, muss ich dazu sagen.
Ja, dass man es prüft. Ich habe jetzt übrigens noch diese Wiener Volksbefragung vom Jahr 2013 rausgesucht. Die Frage, die ich meinte, war die Frage 3. Die kommunalen Betriebe bieten der Wiener Bevölkerung wichtige Dienstleistungen. Zum Beispiel Wasser, Kanal, Müllabfuhr, Energie, Spitäler, Gemeindewohnbauten, und öffentliche Verkehrsmittel. Sind Sie dafür, dass diese Betriebe vor einer Privatisierung geschützt werden? Staatliche 97,16% haben dafür gestimmt. Das ist ja das.
Die restlichen 3% sind die Analphabeten gewesen.
Kim Jong-un erblasst vor Neid.
Ja, nein, aber ich meine, der VfGH hat mit dieser Pressemitteilung hier ein Kunststück hingelegt, nämlich selber eine Suggestivpressemeldung zu formulieren, wo, glaube ich, nicht allzu viel offen bleibt, wie die Damen und Herren im VfGH das eigentlich sehen werden. Aber sie müssen halt formal irgendwie nur, ich glaube, eine Stellungnahme der Landesregierung einfordern, bevor sie es dann aufheben.
Es gibt tatsächlich ganz, ganz seltene Fälle, in denen der VfGH dann in der Prüfung zu einem anderen Ergebnis kommt, als wo er es einleitet. Aber es ist wirklich, also kann man fast an einer Hand abzählen. Wenn er mal eine amtswegige Prüfung einleitet, dass er es da nicht hebt, würde ich kein Geld drauf sitzen.
Ich wollte gerade sagen, wenn einer von euren Hörerinnen und Hörern Geld drauf wetten will, dass der VfGH diese Volksbefragung für rechtens erkennt, ich bin gerne bereit, diese Wette anzunehmen. Also easy money. Aber
apropos Moser. Ich muss den Moser jetzt trotzdem unterbrechen und ich muss wieder die Gelegenheit nutzen, unseren Bildungsauftrag wahrzunehmen.
Nie unterbrochen.
Ja, stimmt. Entschuldige. Moritz, du hast es jetzt gesagt, du weißt, was ich dich jetzt frage, weil du sagst von Amts wegen. Das hast du noch nie erläutert.
Ach, also von Amts wegen. Achso, ja, natürlich, wenn der VfGH im Zuge eines Antrages über eine Bestimmung stolpert, die im Rahmen des Antrages gar nicht angefochten wird, die er aber eventuell anzuwenden hätte, und der Verfassungsgerichtshof ist da schon weite Meilen gelaufen, um diese Eventualität im Einzelfall herzustellen, dann kann er diese Bestimmung amtswegig prüfen und aufheben.
Auch wenn sie gar nicht angefochten wird.
Genau.
Ja. Georg, bitte.
Nützliches Wissen dazu, es gibt in Österreich einen ähnlichen Amtsweg, nämlich in Niederhollerbrunn im wunderschönen Bundesland Niederösterreich.
Der heißt so.
Der heißt so, der Amtsweg, ja. Dienstweg habe ich noch nie nachgeschaut, aber wäre auch interessant, aber es gibt nur einen einzigen Amtsweg in Österreich, in Niederhollerbrunn. So, was ich eigentlich sagen wollte ist,
bitte.
Es ist wunderschön und für die Rechtsfortbildung sehr, sehr wichtig, dass der VfGH dieses Erkenntnis, wo wir noch nicht wissen, wie es ausgeht, aussprechen wird.
Die Wetten werden angenommen.
Befragung über die Windkraft. Aber natürlich muss man hinterfragen, was der Sinn von so einer Aufhebung tatsächlich ist, weil die Kärntnerinnen und Kärntner haben ihr Votum, ihre Stimme abgegeben, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, mit einer sehr, sehr niedrigen Wahlbeteiligung. Und eigentlich muss man sagen, okay, ja, die Entscheidung ist gefallen. Es ist ja sowieso keine Rechtswirkung mit einer Volksbefragung verbunden, weil es ja nur eine glorified Meinungsumfrage ist mit einem bisschen besseren Modus hinterbei. Und dementsprechend kann man durchaus die Frage stellen, was der Sinn ist, eine Volksbefragung aufzuheben, die mit keinen unmittelbaren Wirkungen verbunden ist.
Eine Signalwirkung. Aber man muss sagen, Volksbefragungen und Abstimmungen auf Landesebene haben sehr oft eine katastrophal niedrige Wahlbeteiligung, wenn nicht gerade Niederösterreich eine Landeshauptstadt sucht. Und auch da war sie, glaube ich, auch nicht durch die Decke.
Sie ist richtig ausgegangen, dementsprechend kann man nichts dagegen sagen.
Ja, weil man möglichst viele Kandidaten eingenommen hat, damit möglichst viele hingehen, weil sie glauben, ihre Stadt könnte es vielleicht da werden. Also es war ein guter Trick, muss man sagen.
Wie ein Gulasch ohne Saft, kommt da nicht mit deinen Details.
Nein.
Am Städten wäre auch eine interessante Landeshauptstadt.
Ein Lehrstück direkter Demokratie.
How to manipulate.
Am Städten wäre auch eine interessante
Landeshauptstadt. Aber die war nicht in der Auswahl.
Ralf, wir ignorieren
die einzige, die nicht in der Auswahl war. Die und Kumpulskirchen.
Alles außer St. Pölten. Gut, wir kommen zum dritten.
Nein. Wichtig ist alles außer Wien. Das war der wichtigste Inhalt von dem Ganzen.
Für das, dass ihr Wien gegenüber so negativ eingestellt seid, habt ihr ziemlich viel Bezug zu Wien.
Ich bin Wien gegenüber überhaupt nicht negativ eingestellt. Ich bin nach wie vor der Meinung, dass Wien wieder zurück an Niederösterreich angegliedert wird, St. Pölten aber Hauptstadt bleibt.
Da sind wir wieder bei den Gesetzen, die der Georg für sinnlos hält, in dem Fall das Trennungsgesetz.
Ich war heute in der Alten Donau und habe mich kurz gefragt, ob ich in Niederösterreich bin, weil die Alte Donau ja irgendwie auch Niederösterreich gehört. Ist man da auf dem niederösterreichischen Landesgebiet?
Es ist nicht so ein Thema wie der Bodensee, über den wir schon 50 Mal gesprochen haben.
Die Donau-Hochwasserschutzkonkurrenz?
Ah, ein wunderbares Beispiel für eine nicht 15a-Vereinbarung, 15a-Vereinbarung.
Wollen wir da jetzt reingehen?
Ich weiß nicht mehr. Es gibt, glaube ich, ein eigenes Gesetz drüber. Ne?
Ja, weil es damals noch keine 15a-Vereinbarungen gegeben hat. Aber es ist heute wäre es eine, damals nicht.
Genau. Also schön, dass du fragst, Ralf. Die Donau-Hochwasserschutzkonkurrenz ist im Wesentlichen eine völlig freiwillige Zusammenarbeit der Länder an der Donau, namentlich Niederösterreich, Wien und Oberösterreich hat, glaube ich, auch geringe Anteile dran, wo es darum geht.
Ich weiß gar nicht, ob Oberösterreich da dabei ist. Ne? Es ist nicht nur Wien und Niederösterreich und der Bund ist, glaube ich, auch irgendwie drinnen.
Ah, sowas, genau, der Bund über die Via Donau, glaube ich. Die jedenfalls die Hochwasserschutzbauten in Wien und Umgebung verwalten, mit dem Ziel, dass eure Hauptstadt nicht sofort weggeschwemmt wird, wenn es in irgendwo Deutschland mal ein bisschen zu viel regnet.
Also es ist der Bund, die Donau-Hochwasserschutzkonkurrenz wurde 1927 als rechtliche Nachfolgerin der Donau-Regulierungskommission zum Zweck der Erhaltung von Hochwasserschutzanlagen in Wien und Niederösterreich auf Basis eines Bundesgesetzes gegründet. Ja, und dabei sind der Bund, Wien und Niederösterreich.
Entschuldige, dann habe ich den Oberösterreichern aus Versehen angedichtet, dass sie nur da dabei sind, was natürlich nicht stimmt. Sie sind aber in irgendeiner Kommission drin, die Donaubelange nicht verwaltet, aber irgendwie gemeinsam berät, ob es nicht in der Via Donau irgendeinen Beirat gibt, mit der die Umweltsachen, müsste ich jetzt nachschauen, weiß ich jetzt nicht aus.
Ich war im Sommer aber in Linz und da ist mir aufgefallen, dass da auch die Donau ist. Das war echt ganz interessant. Die Donau ist nicht nur in Wien. Oh.
Du hast dein Staatsbürgerschaftstest auch noch nicht lang hin.
Aber dachte, Moment einmal, warum haben die ja Donau? Die Donau ist doch nur, ist auch ein Prärogat von Wien. Na, aber ist gar nicht so schier, Linz an der Donau. Also wenn man an der Donau ist, meine ich. Ich meine jetzt nicht ganz Linz, aber zumindest der Teil bei der Donau ist recht nett. Zumindest im Sommer.
Ich kann nichts dazu sagen. Ich habe Freunde in Linz. Dementsprechend werde ich meine Meinung über diese Stadt nicht schnell kundtun.
Ich fand Linz zumindest besser als den Ruf, aber der Ruf von Linz ist ja auch wirklich schlecht. Kommen wir zum dritten Tagesordnungspunkt, Messenger-Überwachung. Moritz, wir haben sehr viele negative Meldungen, Rückmeldungen bekommen, beziehungsweise du.
Schön, dass du sagst wir.
Nein, ich habe wie immer nur ganz allgemeine Sachen gesagt. Du hast quasi der Regierung
aber
einen...
Das ist der Klassiker, Ralf, du traust dich nie aus dem Fenster zu heben, zu lehnen. Ich bin derjenige, der was sagt und dann werde ich gedöngelt dafür. Ich bin immer noch der Meinung, dass die Messenger-Überwachung herkommt. Jetzt kreuzigt es mich.
Nicht dieser Meinung ist zum Beispiel Professor Forgo. Der hat nämlich eine Stellungnahme eingebracht im Rahmen oder im Namen, ich weiß nicht, ob ich, nein, nicht im Namen des Instituts, das steht zwar auf dem Briefkopf drauf, Institut für Innovation und Digitalisierung im Recht, aber er sagt ganz am Anfang, dass er von der Möglichkeit zum im Betreff genannten Ministerialentwurf, nämlich Bundesgesetz mit dem das Staatsschutz- und Nachrichtendienstgesetz, das Sicherheitspolizeigesetz, das Telekommunikationsgesetz 2021, das Bundesverwaltungsgerichtsgesetz und das Richter- und Staatsanwaltschaftsdienstgesetz geändert werden, Begutachtungsverfahren, Geschäftsfall 2025, -0.272.220. Sehr geehrte Damen und Herren, herzlichen Dank für die Einräumung der Gelegenheit, zum im Betreff genannten Ministerialentwurf Stellung zu nehmen, habe ich eigentlich schon gesagt. Von dieser Möglichkeit möchte ich hiermit, und da ist jetzt fett und unterstrichen, in persönlicher Eigenschaft Gebrauch machen. Und da ist ein Satz, also es sind viele, die sehr wichtig sind, aber einer ist ganz, ganz entscheidend. Er sagt nämlich, dass es empfehlenswert erscheint, vom Vorhaben abzusehen. Und der erste Grund ist ganz zentral, es ist nach allen bekannten Informationen nicht möglich, Überwachungssoftware technisch so auszugestalten, dass sich ihre Funktionalität ex ante, also im Vorhinein, technisch auf das im Gesetz geforderte beschränken lässt. Vielmehr ist für die Überwachung von Ende zu Ende verschlüsselter Kommunikation, also zum Beispiel WhatsApp, da liest man das ja immer, grundsätzlich Vollzugriff auf das zu überwachende Endgerät erforderlich. Die einzusetzende Software ist aus Sicht des Betriebssystembetreibers und des Nutzers somit eine universelle, die Systemintegrität insgesamt unterwandernde Schadsoftware, die im Einzelfall nur ex post, also im Nachhinein, so konfiguriert werden kann, Klammer auf, und muss, Klammer zu, dass organisatorische und rechtliche Maßnahmen die prinzipiell unbestimmte Funktionalität, Anführungsstriche unten künstlich, Anführungsstriche oben, einschränken. Weder dem Gesetz noch den Materialien ist irgendein Hinweis zu entnehmen, wo und wie eine derartige, von Beginn an in ihrer Funktionalität auch technisch beschränkte Software existiert und beschafft werden könnte. Also er sieht das anders als du, Moritz.
Na, er sagt nur, man weiß nicht, ob es eine Software gibt. Ich sage nicht, ja, dass es sie nicht gibt, das wissen wir ja nicht. Aber ich sage, ich bin nicht grundsätzlich gegen diese Überwachung. Und in dem Fall ist es einfach nur der Einwand, alle Softwares, die wir kennen, machen eine Totalüberwachung und das Gesetz sieht eine solche nicht vor. Ja, das ist ein technisches Problem, das stimmt. Da bin ich ganz auf seiner Seite. Ich sage, wenn man eine technische Möglichkeit schafft, die sich mit dem Gesetz in Einklang bringen lässt oder das Gesetz mit den bestehenden technischen Möglichkeiten in Einklang bringt, dann kann man drüber reden. Ich sehe nur nicht ein, warum man solche Kommunikationswege gegenüber einem anderen privilegiert. Und wenn man ein Handy vor einem Schwerverbrecher total überwachen muss, so be it.
Ich würde da gerne die Brücke schlagen. Ich sehe das tendenziell wie der Moritz, nur ich finde halt, es ist schon ein rechtliches Problem, wenn man sagt, okay, wie du richtig sagst, so verstehe ich das auch, alle Techniker, mit denen ich dazu gesprochen habe, sagen, du kannst entweder das ganze Ding überwachen oder nix. Ich sehe das eher als Rechtsschutzthema dann. Dann musst du halt irgendwie das Kriterium noch höher stellen, wo du sagst, okay, ich würde das Handy nicht gleich abnehmen, wofür es ja auch neue Regelungen gibt jetzt, sondern ich würde halt irgendwie remote Zugriff auf das ganze Handy haben. Aber dann muss das halt analog eben nicht zu den Regeln zur Telefon- oder Briefüberwachung schreiben, sondern analog zu den Regeln einer Hausdurchsuchung, wo du eben nicht dabei bist und eben ein noch um das Level höheres Eingriffsniveau und Rechtsschutzniveau ansetzen. Und das, finde ich, ist rechtlich durchaus lösbar.
Ja, ich habe vielleicht zum Beispiel einen Verfahrensrichter, der das Ganze auswertet und der genau das den Ermittlungsbehörden weitergibt, was beabsichtigt war, abzuschöpfen und den Rest halt eben nicht.
Der zweite Einwand ist, nämlich gleich im zweiten Absatz, also im zweiten Unterpunkt, die jüngere Vergangenheit auch in Europa hat in mehreren bekannt gewordenen Fällen, Klammer auf, bei unbekannt großem Dunkelfeld, Klammer zu, gezeigt, dass derartige Schadsoftware nicht in Einzelfällen gegen Hochkriminelle, also die von Moritz genannten klaren Fälle, sondern vielleicht auf hunderten Endgeräten gerade auch von politisch exponierten Personen installiert wurden, ohne dass, Klammer auf, bisher, Klammer zu, öffentlich geklärt werden konnte, auf welcher Rechtsgrundlage, durch wen und für welche Zwecke. Polen zum Beispiel 578 Personen, darunter Journalisten und Politiker, durch Pegasus-Software überwacht worden oder auch in Ungarn. Also das Slippery Slope-Argument, beziehungsweise ganz allgemein das Missbrauchs Argument? Wo ist ein klarer Fall und wo wird da irgendwer, der vielleicht ein bisschen zu kritisch in der Öffentlichkeit über die Regierung spricht, dann auch überwacht, damit man vielleicht kompromittierendes Material über ihn oder sie sammelt, um es dann gegen ihn oder sie einzusetzen?
Auch das ein Rechtsschutzthema.
Ja, und einfach ein Kontrollthema. Es ist eine Sache der politischen Verantwortung und wie du damit umgehst. Ich finde ja tatsächlich sogar diese Einschränkung nur auf die terroristischen Straftaten erst recht wieder eine Privilegierung dieses Kommunikationsmediums. Ich habe da wenig Probleme damit, wenn du sagst, okay, du setzt es auch gegen organisierte Kriminalität ein oder ich meine, es muss jetzt nicht jeder Ladendiebstahl durch ein Handy oder Messenger-Überwachung verfolgt werden, aber ich fände da eine breitere Anwendbarkeit grundsätzlich durchaus vertretbar. Und das Slippery Slope-Argument hast du halt bei allen potenziellen Eingriffen. Da hilft nur, die Behörden ordentlich aufstellen, sodass du einen Rechtsschutz hast, sodass du eben eine nachträgliche Kontrolle hast, eine nachträgliche Information aller Betroffenen hast über jede Überwachungsversion und dann eben ein konsequenter Vollzug, wo du mit dem Disziplinarrecht und anderen Maßnahmen, Amtsmissbrauch etc. drauf fährst, wenn du irgendwelche Verstöße feststellst. Am besten durch unabhängige Kontrollbehörden und diese, wie heißt die neue Polizeibeschwerdestelle, es heißt nicht mehr Büro für interne Angelegenheiten, aber irgendwie so in der Richtung. Wie der Moritz sagt, ein institutionelles Thema.
Dazu passend sagt er dann auch im Unterpunkt 5, auch im Übrigen ist es problematisch, dass die laufende Überwachung der Gesetzeskonformität vor allem dem Rechtsschutzbeauftragten und nicht etwa der Datenschutzbehörde übertragen werden soll. Weil die Rechtsschutzbeauftragten sind in der Regel eben nebenberuflich tätige Personen, die besondere Kenntnis und Erfahrung auf dem Gebiet der Grund- und Freiheitsrechte aufweisen müssen, mindestens 5 Jahre in einem juristischen Beruf tätig gewesen sein müssen, gleichzeitig aber keine aktiven Richter oder Staatsanwälte sein dürfen. Also typischerweise Hochschullehrer oder pensionierte Beamte oder Richter und eine besondere technische Qualifikation ist nicht vorgesehen, aber sie sollen eben die erforderlichen Ressourcen zur Verfügung gestellt bekommen. Und da ist eben dann die Frage, ist das dann schon ausreichend? Weil ganz oft, das muss man auch immer bedenken bei sowas, weil die Person selbst nicht weiß, dass sie überwacht wird, muss irgendjemand an ihrer Stelle ihre Grundrechte wahren können. Und da ist dann eben immer die Frage, wer macht das und wer ist dafür geeignet, sowohl aufgrund der technischen Kompetenz und eben auch aufgrund der grundrechtlichen Kompetenz. Und da ist dann eben die Frage, soll das eher die Datenschutzbehörde machen, die zum Beispiel sagt, dass sie ein Äußerungsrecht vor erstmaliger Inbetriebnahme eines Überwachungsprogramms zuerkannt haben möchte, oder macht man das eben, gibt man das jemandem, der vielleicht nicht so viel Ahnung hat, wie so eine Software funktioniert, der sagt, das ist irgendein Kastel und dann kann er halt das lesen. Ja, also grundrechtliche Kenntnisse und technische Kenntnisse, da kann man sich dann auch wirklich fragen, wie viele Personen in Österreich haben beides gleichzeitig, weil das ist auch sowas, was mir immer wieder auffällt.
Ich glaube.
Ja, bitte.
Ich glaube, der Professor Forgo hat vor allem Angst, dass er bald drankommen wird, weil er einer der wenigen Leute ist, die diese Kriterien erfüllen.
Ja, weil die Juristen reden dann immer und sagen, ja, das machen wir schon irgendwie, weil sie die technische Seite nicht kennen. Und genau bei der Stellungnahme oder allgemein bei diesen Stellungnahmen hat man das gemerkt. Die Juristen sehen das rein aus rechtstechnischer Sicht. Die Techniker sagen dann, ja, ihr habt euch das so vorgestellt. Ja, das ist dann vielleicht, da lässt sich beschränken und das funktioniert alles einwandfrei. Aber ganz so ist es nicht, dass das lückenlos funktioniert. Und die Juristen, und es sind nicht nur Juristen, sind allgemein oft fachfremde Menschen, die sagen dann, das geben wir dem Techniker, der macht das schon. Ich erinnere mich, bei Adenum war das ja auch immer so. Da hat man gesagt, ja, gib das dem Datenteam, die machen das schon. Also wenn man sie nicht auskennt, glaubt man immer, dass die Menschen irgendwie allmächtig sind. Und ein bisschen kommt mir das ja auch so vor. Das gibt's da halt den Technikern und die finden da irgend so eine Software und dann können wir das überwachen und passt schon.
Das ist, um jetzt noch einmal den Bogen zum Elektrizitätswirtschaftsgesetz zu schlagen, dort genau dasselbe Problem. Nämlich darin werden mehrere Bestimmungen vorgesehen, die technisch Unmögliches verlangen. Sprich, man müsste die ganzen Smart Meter, die in Österreich in den letzten Jahren mit viel Aufwand in Privathaushalten installiert wurden, wieder austauschen, weil die das alles nicht können, was im Gesetz jetzt derzeit vorgesehen ist.
Ich zitiere noch einmal aus der Stellungnahme, weil nämlich auch die Frage ist, wie man das eben einschränkt. Ja. Es ist auch nicht davon auszugehen, dass sich die gesetzlichen Überwachungsziele mit einer dem Gesetz entsprechenden künstlich funktionell limitierten Software überhaupt erreichen lassen. Die durch den Entwurf adressierten hochorganisierten und hochkriminellen Straftäter beschränken sich erfahrungsgemäß nicht auf einen einzigen bestimmten Kommunikationskanal, zum Beispiel nur WhatsApp, und auch nicht auf ein einziges Endgerät. Vielmehr ist damit zu rechnen, dass unterschiedlichste Kommunikationskanäle auf mehreren Endgeräten mit dem Ziel der Überwachungsvermeidung eingesetzt werden. Ich kenne zum Beispiel einen Kriminellen, der immer Telefonzellen nimmt. Der telefoniert über Telefonzellen.
Du kennst Kriminelle, Ralf.
Ja, einen Kriminellen und der, das ist der einzige Mensch, den ich kenne, der noch Telefonzellen benutzt. Und da habe ich mal das Gerücht gehört.
Es gibt nur Telefonzellen.
Es gibt welche. Die werden von Kriminellen verwendet.
Ja, das freut mich jetzt sehr, aber ja.
Das klingt jetzt so wie die Geschichten, die du beim Familientreffen nach einem vierten Glasl gespritzten irgendwo vom Onkel hörst.
Ich bin noch, viel zu nüchtern für diese Geschichte.
Der Edi, der geht immer nur in die Telefonzelle, weil er überwacht wird sonst.
Ich kenne ihn nicht
Edi
gut.
Edi ist ein schöner Kriminell.
Vielleicht ist er auch nicht kriminell, aber ich habe ihn im Verdacht, weil er Telefonzellen verwendet. Warum sonst sollte ich in der Telefonzelle telefonieren?
Also du weißt nicht, aber ob er kriminell ist. Er ist nur deshalb kriminell, weil er Telefonzellen verwendet.
Ja, aber ich bin mir sicher, dass er kriminell
ist. Vielleicht ist er auch beim Abwehramt oder so.
Warum sollte man in einer Telefonzelle Geld einwerfen, um zu telefonieren, wenn nicht für kriminelle Aktivitäten? Oder vielleicht ist er auch Spion. Das ist der zweite Verdacht.
Als Vorarlberger frage ich mich, wieso man überhaupt irgendwo Geld einwerfen sollte.
Als Niederösterreicher oder als Wiener kannst du fragen, woher man das Geld nehmen soll. was ich noch sagen wollte, ich meine, was mich bei dem Thema total beschäftigt, ich habe ja zwei Schulkinder, wie geht man da mit Rechtsschutz für Elterngruppen um, die man schützt? Ich meine, ich habe da teilweise Gruppen mit 60 Leuten drin und die werden ja alle mit quasi überwacht, weil jemand in mein Telefon eindringt, Gott behüte.
Wer weiß, was da für Terroristen dabei sind bei diesen Elterngruppen.
Richtig, nein, es sind wahrscheinlich nicht alle Terroristen in der Volksschule in St. Pölten, aber das ist halt das große Thema bei den Trümmern, weil bei der klassischen Telefonüberwachung hast du immer nur ein Gegenüber gehabt, das du überwachen hast müssen. Da in diese Chatgruppen und so weiter, ich habe teilweise Chatgruppen mit 60 Leuten und da liest halt der Staat dann bei allen mit, sobald er mein oder das Handy von irgendeinem anderen Teil überwacht. Und das ist tatsächlich ein Rechtsschutzproblem, das schwierig ist, weil erstens als Rechtsschutzbeauftragter musst du den Rechtsschutz für 60 Leute in einer Gruppe und vielleicht hast mehrere solche Gruppen wahrnehmen und andererseits die dann alle verständigen, hey, sie sind mit überwacht worden, als sie über die gesunde Jause gestritten haben und so weiter und so weiter. Das ist dokumentationstechnisch nicht so ohne.
Okay, Georg, du hast mich überzeugt. Kein Verfassungsschützer sollte niederösterreichische Elterngruppen nachlesen müssen.
Ich meine, wie gesagt, die verdienen es eh, wenn sie das mitlesen wollen, aber bitte.
Ich würde jetzt auch noch ganz gern eine weitere Stellungnahme zumindest vorlesen, der Vollständigkeit halber, eben weil wir, beziehungsweise der Moritz so viel Kritik geerntet haben.
Bevor du wieder irgendwas Fades zitierst, dann haben wir kurz eine Grätschen mit einem Praxisbeispiel. Wenn jetzt ein Handy beschlagnahmt wird, dann sind diese ganzen Kommunikationen auf dem Handy auch drauf und werden ausgelesen. Und wir hatten jetzt gerade einen spannenden Fall in Vorarlberg, wo man ein Handy beschlagnahmt hat von einem Drogendealer, der im Motorradclub-Milieu unterwegs ist und auf diesem Handy dann eine eigentlich nicht gesuchte Kommunikation mit einer Justizwachebeamtin gefunden hat, die unter anderem für 50% auf Schuhe, Eintrittstickets für eine Tattoo-Convention und die Kontaktdaten für einen Fliesenleger und einen Glaser die Republik Österreich verraten haben soll, indem sie
das ist die vorarlbergerischste Geschichte, die du jetzt
indem sie einem Rocker im Häfen gewisse Sachen gebracht hat, unter anderem Essen, das sie bestellt haben im Gefängnis, auch Handys etc. etc. Also das ist der Verdacht und es gibt bis jetzt nur ein Disziplinarverfahren, alles andere wird man dann noch sehen, aber das hätte man jetzt nie gefunden, da wäre man nie draufgekommen, wenn man dieses Handy nicht beschlagnahmt hätte und nicht diese Kommunikation zufällig auch ausgewertet hätte. Und da haben wir natürlich auch wieder eine Privilegierung gegenüber der Überwachung. Wie gesagt, irgendeine Form wird es geben müssen und wenn sie das Handy beschlagnahmen, dann sehen sie die niederösterreichischen Elterngruppen halt auch. Wenn sie eine fahren mit der Software, dann kann man sagen, ja, der Richter sucht das raus, was man eigentlich gesucht hat, wäre mein Vorschlag. Aber du hast dieses Thema immer, auch ohne Überwachungssoftware, sobald irgendein Handy von irgendeinem in dieser Gruppe beschlagnahmt wird, ist deine Kommunikation mit drauf und wird ausgewertet.
Ja, eben. Aber das war ja auch eine große Warnung bei der Neuregelung der Handybeschlagnahme. Und unter anderem deswegen sind ja auch diese Verwertung der Zufallsfunde sehr stark eingeschränkt worden. Und wenn ich mich recht entsinne, musst du ja als Staatsanwalt jetzt auch schon sagen, was genau suche ich vorher und das genehmigen lassen, spezifisch bei der Handybeschlagnahme, bevor du es aufmachst.
Das können wir ja dann bei der Software auch machen.
Ich sage ja, es ist ein Regelungsthema.
Ich zitiere jetzt noch die zweite Stellungnahme der Professoren Birkelbauer, Meierhofer und Sonntag. Aber keine Sorge, die knackige zusammenfassende Bewertung und nicht die lange Vorrede. Die dargestellten Überlegungen, die ich eben jetzt nicht zitiere, nähren, Klammer auf leider weiterhin, Klammer zu, den Verdacht, dass verschiedene konkrete Anlassfälle dazu missbraucht werden, polizeiliche und nachrichtendienstliche Kompetenzen über Gebühr auszuweiten, um nahezu schrankenlos in die grundrechtsgeschützte Privatsphäre von Menschen eingreifen zu können. Die geplante Überwachung von verschlüsselten Nachrichten birgt überdies die Gefahr, dass sich die Republik Österreich mit kriminellen Hackern verbünden muss, um dieses Instrument überhaupt effektiv einsetzen zu können. Dies ist aus ethischen Gründen höchst problematisch. Der vorgeschlagene neue Rechtsschutzweg ist, ob schon im Detail Verbesserungen zum letzten Entwurf zu sehen sind, leider nach wie vor nicht ausreichend durchdacht und scheint einem gewissen Misstrauen seitens des Innenministeriums gegenüber den unabhängigen Strafverfolgungsbehörden geschuldet, das für die Ergebnisse einer grundrechtswidrigen Überwachung von Nachrichten keine Konsequenz für das Strafverfahren angedacht sind, zeigt die Unausgereiftheit des vorliegenden Entwurfes. Causa locuta oder finita.
Roma locuta, causa finita.
Genau. Ja, wir haben ja da auch Hörer, die solche Zitate ankreiden könnten. Ja. Habt ihr dem noch was hinzuzufügen?
Nein.
Das klingt nach einer super Stellungnahme. Ich würde sie unterstützen, wenn sie nur zur Unterstützung aufliegen würde.
Ich packe sie in die Shownotes. Ja, damit wären wir beim letzten Punkt. Habt ihr ein Lieblingsgesetz, das eigentlich veraltet oder völlig unnötig ist, mit Ausnahme des Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuchs aus dem Jahr 1811?
Ich hab's da eh schon in diese Chatgruppe, schon mitüberwacht, in diese Chatgruppe geschrieben. Ich bin ein großer Fan dieser Bestimmung im Epidemiegesetz, wo drin steht, du darfst als zuständige Gesundheitsbehörde in der mittelbaren Bundesverwaltung, wie ihr wisst, von Haus zu Haus gehen und ein Zeichen auf jedes Haus malen, wenn du ein Pestkranker oder mit irgendeiner anderen meldepflichtigen Krankheit Betroffener drin ist. Das gefällt mir sehr gut. Meine Vorstellung
ist, alttestamentarisch
mit so einer Spraydosen von Haus zu Haus gehen.
Weil es so alttestamentarisch ist, da sind wir wieder bei der Scharia.
Ja, nein, genau, es ist so wie im Alten Testament, wie du richtig sagst, wo, glaube ich, die Juden ihre Häuser markiert haben, damit, wie der Pharao gesagt hat, nein, ihr kommt nicht weg, nicht bei ihnen der Erstgeborene totgeschlagen wird, sondern nur bei den bösen Ägyptern.
Die haben sicher auch schon ein Epidemiegesetz gehabt. Ich glaube, es gibt sehr viele absurde alte Gesetze, aber wenige davon sind wirklich so absurd, dass man sie nicht braucht. Das viel zitierte Pornografiegesetz ist meiner Meinung nach ein solches.
Ist das viel zitiert? Ich habe ehrlicherweise
ja, es wird de facto nicht mehr angewendet. Und die Frage ist halt, ja, warum man es nicht längst aufgehoben hat. Aber okay, vielleicht wurde ihm ja derogiert. Es wäre schön, da mal VfGH-Judikatur zum Pornografiegesetz zu hören, aber dafür müsste man halt wieder mal wen strafen, was die Behörden nicht mehr machen.
Ich habe alte Judikatur dazu gefunden. Also irgendwann in den 50er Jahren hat sich die Frage gestellt, ob ein Kondom mit Noppen unzüchtig ist, weil das ist der Begriff, der in § 1 vom Pornografiegesetz verwendet wird. Und dann hat es irgendwann 1974 einen Fall gegeben, wo jemand einen illegalen Pornografie-Shop hatte. Und da hat sich auch die Frage gestellt, eben weil da steht ja drin, dass man ein Verbrechen sogar begeht, also sich schuldig macht eines Verbrechens, wenn man in gewinnsüchtiger Absicht zum Beispiel unzüchtige Schriften, Abbildungen, Laufbilder oder andere unzüchtige Gegenstände herstellt, verlegt oder zum Zwecke der Verbreitung vorrätig hält. Also wenn man zum Beispiel einen illegalen Pornomagazinladen hat und da hat 1974 sich die Frage gestellt, was denn unzüchtig ist und anscheinend muss man es nicht extra derogieren, sondern alles steht und fällt mit dem Begriff unzüchtig. Und da ist die Rechtsprechung immer progressiver geworden, dass zum Beispiel auch ein Kondom, das so designt und konstruiert ist, dass es auch den Lustgewinn der weiblichen Partnerin oder auch des männlichen Partners steigert, nicht als unzüchtig gilt oder eben auch bei Pornografie eben im klassischen Sinn, also ich bin auch noch aufgewachsen, kann mich noch erinnern, da bei Bahnhöfen sind da diese Pornoheftel ausgelegen gewesen und dann bist du da als Elfjähriger und denkst, oh mein Gott, ja, und gleichzeitig merkst du, oh mein Gott, und dass das nicht als unzüchtig im Sinne von Artikel 1 bzw. Paragraph 1 des Pornografiegesetzes gilt, weil die Rechtsprechung progressiver geworden ist.
Jetzt habe ich so ein Bild vor mir, wie der kleine Ralf mit einem Rosenkranz in der Hand aus der Trafik hinausrennt und gegrüßet seist du Maria betet. Ja, mein Problem mit dem Pornografiegesetz ist es, dass es meiner Meinung nach dazu dient, dass der Bund über seine Pressekompetenz oder seine Medienkompetenz die Sittenpolizeikompetenz der Länder aushöhlt über die Hintertür. Das ist ja wirklich die einzige Frechheit dran.
Apropos Länder, ihr habt da auch noch schöne Beispiele genannt, nämlich diesen sogenannten Legalisator. Ja? Also zum Beispiel im Vorarlberger Grundbuchsanlegungsreichsgesetz aus dem Jahr 1900. Das war ein wunderschönes Beispiel. Ja? Sowas kann nur vom Moser kommen, weil da steht in Paragraph 6, dass vor Antritt des Amtes der Legalisator einen Eid nach folgender Eidesformel abzulegen hat. Ich schwöre, dem Kaiser treu und gehorsam zu sein. Und am Ende steht dann auch noch, so wahr mir Gott helfe. Der Kaiser ist noch nicht ganz aus unserer Rechtsordnung verschwunden.
Der Renner weint schon fast. Also diesen Paragraphen wurde natürlich...
Tränen im Auge.
Diesen Paragraphen wurde natürlich durch Artikel 1 BVG derogiert. Nein, es gibt keine Judikatur dazu. Es gibt auch eine Entsprechung dazu in Tirol. Ich mag dieses Gesetz, diese beiden Gesetze deshalb besonders gern, weil sie ein Beispiel für partikuläres Bundesrecht sind. Also Bundesrecht, das nur auf dem Gebiet eines bestimmten Bundeslandes gilt, weil eben auch diese abstruse Eidesformel, die du vorgelesen hast, nicht mehr, also weil man vergessen hat, die aufzuheben. Ich mag es auch, weil es eben diese komische Institution des Legalisators vorsieht, die man ja in Ostösterreich überhaupt nicht kennt und von der, glaube ich, 99,9% der österreichischen Bevölkerung noch nie was gehört haben. Das sind so eine Art Mininotare, ich glaube, wir haben eh schon mal kurz drüber gesprochen, die in den abgelegenen Seitentälern der Monarchie, wo es keine Notare gab, dafür sorgen sollten, dass wenn die Bauern sich gegenseitig Grundstücke überschreiben, das alles mit Recht zugeht. Also die können solche Geschäfte beglaubigen. Es ist auch günstiger als ein Notar, deshalb sind sie bei den Notaren nicht wahnsinnig beliebt. In Vorarlberg geht man alternativ auch nach Liechtenstein, weil da sind die Notare auch günstiger. Und der Legalisator muss auch kein Jurist sein. Der wird einfach von der Gemeinde bestellt. Dann geht man hin, dann sagt man seinen Ausweis, dann unterschreibt man, dann kriegt er die Gebühr. Und ich glaube tatsächlich, dass der die Gebühr zumindest zum Großteil auch einbehält. Das ist ein bisschen wie bei den Fahrprüfern, die in Vorarlberg jetzt durch die Schlagzeilen gehen. Also er ernährt sich aus dem Amt, so ein bisschen vorjosefinistisch.
Ich finde das wunderschön. Legalisator. Ich wäre gern mal Legalisator. Dazu muss ich nur in irgendeine abgelegene Gemeinde in Vorarlberg oder Tirol ziehen, wenn ich das richtig sehe.
Es muss nicht einmal abgelegen sein. Also im Rheintal gibt es auch viele.
Also für mich ist alles außerhalb, also hinterm Arlberg abgelegen.
Danke.
Von welcher Seite aus gesehen?
Na, von Wien aus ist das Hinterarlberg natürlich. Ich habe nie verstanden, warum das Vorarlberg ist.
Von Wien aus liegt auch Paris hinterm Arlberg, ja.
Ich glaube, wir sind durch. Oder muss ich noch irgendwas? Sollten wir noch? Ah ja, oh ja, eins. Also das muss ich noch als letztes Argument, wenn wir schon bei alten Gesetzen sind, bringen. Das hat der Oliver Scheiber genannt. Das war natürlich auch wieder sehr, sehr zugespitzt. Dass ja zum Beispiel unser Ehegesetz...
Der nicht in unserer Chatgruppe ist, möchte ich
natürlich nicht.
Der guten Ordnung halber.
Nein, das sind nur wir drei. Aber er hat ja genannt, dass das Ehegesetz ja auch noch von den Nazis ist. Also das war das gute alte... Welches ist das? Godwin's Law, oder? Dass jede Diskussion irgendwann bei den Nazis landet. Und bei der Scharia-Diskussion wurde dann auch angemerkt, wir haben ja auch so einige Gesetze, die ursprünglich von Leuten verabschiedet wurden, von denen man nicht viel hält, die scheiße sind. Aber gleichzeitig können sogar Nazis einzelne Bestimmungen erlassen, die, weil sie so technisch sind, für sich genommen nicht problematisch sind. Und das wusste ich auch nicht, das habe ich erst im Zuge der Debatte mitbekommen, dass die aktuelle Regierung auch daran arbeitet, ein neues Ehegesetz zu verabschieden, eben weil es diesen offensichtlichen, historischen, massiv grindigen Beigeschmack hat, weil eben da stehen dann halt bei ein paar Paragraphen, die nicht mehr dastehen, aufgehoben aus offensichtlichen Gründen. Und der offensichtlichste Paragraph, der aufgehoben werden musste, war natürlich diese Blutschande, dieser Blutschande-Paragraph als Ehehindernis.
Ja, ich meine, entschuldige, der Kaiser war auch kein lupenreiner Demokrat. Also trotzdem muss man ehrlicherweise sagen, haben wir einen relativ großen Rechtsbestand noch immer aus Monarchiezeiten. Zum Beispiel das ABGB, das tatsächlich jeder Bürger, jede Bürgerin im täglichen Gebrauch anwendet.
Und da war auch noch ein Verbot der Sklaverei und der Leibeigenschaft, aber ich hoffe, du hast jetzt den Kaiser nicht mit dem Hitler verglichen oder gleichgesetzt.
Blutschande ist übrigens noch immer ein Straftatbestand. Ich glaube, das, was du meinst, ist halt das Eheverbot zwischen Juden und Ariern unter Anführungszeichen.
Ja, aber das war sogar so formuliert. Ich war überrascht, dass es gar nicht so eindeutig ist, sondern ich glaube, da war sogar, jetzt muss ich ganz kurz schauen. Jetzt müsste
also nicht Rassenschande hat man das doch genannt, ne?
Ja, aber ich glaube, es war da wirklich, jetzt müsst ihr mir ganz kurz geben, damit ich dieses
alte... Blutschande ist Inzucht.
Paragraph 211 Strafgesetzbuch, die Blutschande, ja, schon klar. Aber ich habe da auch noch gefunden, ja, finde ich das jetzt auf die Schnelle, diese alte Version, die ist ja schon noch online, ja. Also man kann die Paragraphen schon finden, die damals entsprechend gekürzt wurden. Da. Ah ja, stimmt, falsch von mir zitiert. Es ist nicht die Blutschande, es ist die Blutsverschiedenheit. Die hat man da gelöscht, weil da stand, das Verbot von Eheschließungen zwischen Staatsangehörigen deutschen oder artverwandten Blutes und Personen artfremden Blutes und die Wirkungen dieses Verbots bestimmen sich ausschließlich nach dem Gesetz zum Schutz des deutschen Blutes und der deutschen Ehre vom 15. September 1935 und den zu diesem Gesetz ergangenen Durchführungsverordnungen. Und das ist eben offensichtlich gelöscht worden. Aber ja, mein Fehler, nicht Blutschande, sondern Blutsverschiedenheit war in Paragraph 4 ein Eheverbot und im heutigen Ehegesetz ist das natürlich nicht mehr drin, aber es war mal drin und ja, deswegen
generell
vielleicht Zeit für ein neues Ehegesetz.
Wäre es auch vor allem aus anderen Gründen gut, ein neues Ehegesetz zu erlassen, was halt mittlerweile schon sehr zerfurcht ist. Es wäre vielleicht auch nicht schlecht, die eingetragene Partnerschaft da irgendwie mit hineinzunehmen. Da wird man sehen, ob die ÖVP sich jetzt von ihren Schocks der letzten Jahre und Jahrzehnte erholt hat und jetzt dazu fähig ist, da einer Neukodifizierung zuzustimmen.
Ja, da fände ich Dinge, die einfach dringender sind. Also wie gesagt, ganze Schadenersatzrecht basiert im Wesentlichen auf dem 1295 ABGB und einem Container voll Judikatur dazu.
Georg, aber es ist vieles dringender, das nie gemacht werden wird. Wir brauchen da ein neues Mietrecht, das wird auch nicht kommen. Aber ich sage einmal, wenn man...
Das Justizministerium arbeitet, glaube ich, seit 30 Jahren
an einer Kodifikation des ABGB. Ich bin ja immer zynisch und sage, gibt's einfach das Mietrecht den Ländern? Weil dann haben die den Scherben auf. Ich verstehe nicht, warum der Bund nicht einfach manchmal strategisch Sachen verländert, um sie loszuwerden. Aber ja, das hat man nie immer gedacht.
Ich glaube, sie haben es probiert letztens in der vorletzten, ich glaube, der Josef Moser hat das damals probiert, den Bund, den Ländern das Denkmalschutzrecht.
Ja, aber sie wollten was anderes dafür und ich glaube, das war die Elektrizitätswirtschaft. Irgendeinen Deal wollten sie machen und die Länder haben gesagt, das, was sie hergeben müssen, ist ihnen zu teuer dafür, dass sie den Denkmalschutz kriegen. Der ja, muss man auch sagen, aus guten Gründen eigentlich in unmittelbare Bundesverwaltung ist, damit nicht jeder Landeshauptmann am Bürgermeister angefallen tut und irgendwas Denkmalgeschütztes abreißen lässt. Aber ja, sagen wir mal,
ich wäre da durchaus dafür, dass man das sogar den Gemeinden überträgt im eigenen Wirkungsbereich. Ja. Ich kenne einige Leute, die unter dem Denkmalschutz leiden hier heraus.
Ja, die haben ja dann den Ortsbildschutz, das ist ja der Denkmalschutz für Arme.
Na gut, der Ortsbildschutz ist ja noch besser und überhaupt ja, generell
wenn man
das Baugenehmigungsrecht, da bist du sowieso ein Gottes.
Quasi Ensembleschutz machen kann, was der Denkmalschutz nicht kennt, zu Leiden des Denkmalschutzes.
Ich möchte nochmal zum Eherecht der Nazis zurück. In Paragraph 5 gibt es noch den Mangel der Ehetauglichkeit. Der sagt eben, dass das Verbot von Eheschließungen, die aus Gründen der Volksgesundheit unerwünscht sind und die Wirkungen dieses Verbots sich ausschließlich nach dem Gesetz zum Schutze der Erbgesundheit des deutschen Volkes, Klammer auf, Ehegesundheitsgesetz, Klammer zu, vom 18. Oktober 1935 und den zu diesem Gesetz ergangenen Durchführungsverordnungen bestimmen. Da mal in Paragraph 6.
Wir sind uns alle einig, dass das die Stammfassung des Ehegesetzes eher grausliche Angelegenheit war.
Ja, aber warte, eine hat mich überrascht, nämlich die Schwägerschaft in Paragraph 7. Weil in Paragraph 6 ist die Verwandtschaft. Okay, fair enough. Ja, voll- und halbbürtige Geschwister sollen nicht heiraten. Okay, kann man auch diskutieren aus libertärer Sicht, aber das Fass machen wir jetzt nicht auf. Da laden wir mal den Michael Fleischacker ein.
Bitte grab deine Wurzeln wieder ein, Ralf, danke.
Ja, aber Paragraph 7, Schwägerschaft, finde ich jetzt interessant. Eine Ehe darf nicht geschlossen werden zwischen Verschwägerten gerader Linie, auch wenn die Ehe, durch welche die Schwägerschaft vermittelt wird, für nichtig erklärt oder aufgelöst worden ist. Und Schwägerschaft besteht zwischen einem Ehegatten und den Blutsverwandten des anderen Ehegatten, gleichgültig, ob die Blutsverwandtschaft auf ehelicher oder unehelicher Geburt beruht.
Die Nazis haben die Scheidung eingeführt, die hat es davor in Österreich noch nicht gegeben. Man wollte da halt irgendwelche Familienverstrickungen vermeiden damals, indem man quasi sich scheiden lässt, weil man jetzt eine Affäre mit dem Bruder hat und dann einfach wohl den Bruder heiratet. Und die, wie soll ich sagen,
weißt du das oder das ist das jetzt educated guess? So hätte ich es auch gedeutet.
Das ist educated guess, weil ich glaube einfach, dass man diese familiären Verstrickungen und das sozial Anrüchige, das vor allem damals noch dahinter gestanden ist, vermeiden wollte. Mein Tipp.
Aber in der Bibel ist das ja noch anders. Da muss ja der Schwager heiraten, wenn der Bruder stirbt.
Ralf, es tut mir leid, dass ich das hate to break it to you, aber die Nazis haben die Bibel nicht auf Punkt und Beistrich befolgt.
Ja, aber ich glaube, bezieht sich das auf Ehen, die aufgelöst wurden und die geschieden wurden, oder bezieht sich das auf alle Ehen? Weil wenn jemand stirbt, gilt das dann auch?
Na, auf alle, weil es steht drin, eine Ehe darf nicht geschlossen werden, und dann steht eben, auch wenn die Ehe, durch welche die Schwägerschaft vermittelt wird, für nichtig erklärt oder aufgelöst worden ist. Also auch dann, nicht nur dann.
Es ist die Frage, ob der Tod die Schwägerschaft nicht beendet, aber das müsste man sich dann genauer anschauen.
Oder auch nicht. Ja, wir haben mit der Scharia begonnen, wir hören mit den Nazis auf. Es ist
ja, die Scharia, warte, ganz kurz, weil ihr mit euren Legalisatoren gekommen seid. Mich würde tatsächlich interessieren, es ist ja in Österreich sogar erlaubt in diversen Gesetzen, wenn du auf irgendwas vereidigt wirst, die Beifügung einer religiösen Formel oder irgendwie, so ist der Wortlaut, glaube ich. Also auf Deutsch so war wie Gott helfe oder beim Heiligen Herzen Jesu Christi, was auch immer. Und grundsätzlich kannst du auch auf Allah schwören.
Es gibt einen Gerichtseid, der Mohammedaner hat das ursprünglich geheißen. Ich weiß nicht, ob man die nicht alle kassiert. Hat man die nicht bei der Rechtsbereinigung dann irgendwann mal aufgehoben? Ich kann mich nämlich daran erinnern, dass es dann explizit verboten war, dabei den Finger zu heben, was ja heute radikale Muslime oft dann auch noch machen, so als Symbol, es gibt nur einen Gott. Das ist dann damals in dieser Rechtsbestimmung drinnen gestanden, aber den hat es gegeben. Es ist ja auch, du musst ja, wenn du bei Gericht vereidigt wirst als Geschworener, ist dir nach Religionsbekenntnis vorgeschrieben, wenn du katholisch bist, musst du, so wahr mir Gott helfe, schwören. Du darfst gar nicht nur geloben. Geloben tust du dann, wenn du ohne Bekenntnis bist, ja. Aber was jetzt für die Muslime vorgeschrieben ist, weiß ich im Detail nicht mehr.
Das heißt, die Tiroler Katholiken, also alle Tiroler, dürften gar nicht beim Heiligen Herzen Jesu Christi schwören, sondern müssen, so wahr mir Gott helfe. Und was ist die Konsequenz, wenn es nicht tut?
Wir müssen ganz viele Urteile aufheben.
Dann bist du nicht richtig vereidigt worden, und wenn man die als Geschworene einsetzt, wäre es wahrscheinlich ein Nichtigkeitsgrund, würde ich einfach mal sagen.
Das glaube ich nicht.
Probieren wir es aus.
Jetzt müssen wir mal Geschworener werden.
Darauf warte ich ja, dass endlich einer von uns drei mal Geschworener wird und dann aus der Praxis erzählen kann.
Wir dürfen ja da, in der Welt. Du darfst ja da nicht drüber sprechen.
Das ist deine Pflicht, Georg. Deine staatsbürgerliche Pflicht.
Gibt es nicht irgendwelche Ausnahmen, wenn du im Justizsystem irgendwie...
Nein, du darfst nicht drüber. Also du darfst nicht über den Einzelfall sprechen.
Ich habe so viel zu tun, ich habe keine Zeit für sowas. Nein, aber irgendwelche Ausschlussgründe gibt es ja, wenn du irgendwas
aber wir sind
mit dem Justizsystem
hast. Polizisten zum Beispiel dürfen nicht, aber wir dürften schon. Ja.
Völkerrechtler auch? Ich habe auch mit Justizsystem auch zu tun.
Genau. Ich habe gar nicht gewusst, dass Den Haag dich auch sucht.
Das weiß man nicht immer, weil nicht alle Haftbefehle öffentlich sind.
Auch schön.
Also wer weiß, ja. So, aber bevor wir jetzt über potenzielle Haftbefehle gegen meine Wenigkeit sprechen, würde ich sagen, wir sind...
Na, warte, lass mich nur diesen Rechtsweg noch schnell durchdenken. Das heißt, ihr müsst irgendwas anderes schwören als auf so war mir Gott helfe, was natürlich absurd ist, aber ich würde es theoretisch für die Rechtsfortbildung würde auf, weiß nicht, Inshallah schwören oder irgendwas. Und dann sage ich nachher, hallo, ich habe was Falsches geschworen, und alle Urteile, bei denen ich als Geschworener mitgewirkt habe,
ja, aber
nicht.
Das scheint
absurd.
Die Richter vereidigen ja, und die Richter wissen genau, was du schwören darfst und was nicht. Und wenn du das nicht machst, dann kriegst du eine am Deckel. So einfach ist es.
Aber was ist, wenn es ein Richter mal nicht...
Woher wissen die das überhaupt? Ist das nur im Personenstandsregister drin, die Religionszugehörigkeit?
Ja, die tatsächlich kriegen die das, wenn die gezogen werden, kriegen die das ausgelesen. Die stehen dann immer da. Ich bin ja öfter bei der Gerichtsberichterstattung dabei. Und dann sagen sie, sie so und sie so und sie so. Sagen immer, Frau Huber, so wahr mir Gott helfe. Herr Meier, ich gelobe.
Das ist total spannend. Stimmt, weil Gemeinden erfassen es ja, sie dürfen es nur nicht grundsätzlich weitergeben, aber punktuell schon. Jetzt weiß ich wieder, wie die Regelung ist. Genau. Spannend. Okay, also wenn einer von uns Geschworener wird, muss er auf den falschen Gott schwören, damit wir das rauskriegen, wie die Rechtsfolgen davon sind. Anders sicher leider keine Methode, das herauszukriegen.
Also ihr habt alle eine Aufgabe.
Und dann kriegst du einen Strafbescheid, weil du die Vereidigung verweigerst und mit dem kannst du zum VfGH wegen Verstoßes gegen die Religionsfreiheit. Fantastisch.
Und dann zum EGMR. Und dann habe ich endlich meinen Fall Yannick versus Austria.
So, ich habe jetzt noch einmal den Gerichtseid der Mohammedaner rausgesucht, den es offensichtlich immer noch gibt.
Warum sagst du nicht Mohammedaner?
Weil er so heißt.
Weil das im Gesetz steht.
Ah, Wahnsinn.
Wenn Personen, die der mohammedanischen Religion zugetan sind, als Parteien bei österreichischen Gerichtsbehörden einen Eid ablegen sollen, so hat ihnen der Richter vor allem die Wichtigkeit dieser Handlung, die Allwissenheit Gottes, bei dem sie den Eid schwören sollen und die Strafe des falschen Eides zu Gemüt zu führen. Hierauf werden die Umstände bla 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 bla. Man muss ihn fragen, schwörst du bei Gott? Der Schwörende antwortet, Jemin Ederim, ich schwöre, und setzt eine der folgenden Formeln oder auch alle drei zugleich hinzu. Billahi Tala, bei Gott, dem Allerhöchsten. Wallahi, bei Gott. Bismillahi, im Namen Gottes.
Konvertiert der Moser gerade.
Zur Verstärkung des Eides kann der Schwörende noch eine oder andere Eigenschaft Gottes, zum Beispiel des Barmherzigen, des Erbarmers beifügen. Da, 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 da. Zur Gültigkeit des Eides ist es aber hinreichend, eine der oberen Formel bla, 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 auszusprechen. Der Schwörende kann, wenn das Gericht mit einem Exemplar des Korans versehen ist, angewiesen werden, während der Ablegung des Eides die rechte Hand auf dasselbe zu legen. Dieser Gebrauch ist aber nicht notwendig. Für keinen Fall darf dem Schwörenden gestattet werden, bei der Ablegung des Eides den Zeigefinger der einen Hand in die Höhe zu halten.
Georg, könntest du bitte an den Herrn Schilchegger eine Anfrage schicken, ob man das auch aus der Verfassung rausnehmen oder aus der Rechtsordnung, ist wahrscheinlich nicht in der Verfassung, aber aus der Rechtsordnung zumindest rausnehmen möchte?
Ja, wenn ihr mal nichts zum Tun habt, mache ich das.
Und wir haben dann noch was zu reden. Ja, ich glaube, jetzt sind wir wirklich am Ende angekommen. Aber es ist okay, weil eine der Rückmeldungen nach der letzten Folge war, weil wir in jeder Folge sagen, wir wollen nicht zu lange reden, und dann sagt der Moritz immer, dass er die Leute nicht zu lange nerven will. Und dann kriegen wir immer die Rückmeldung, dass die Leute sich eh längere Folgen wünschen. Und diese ist ja doch ein bisschen länger geworden. Also wir sind diesem Wunsch gerecht geworden.
Ja, aber du musst erst das rausschneiden, wo das die Verbindung nicht funktioniert. Ja, dann sind wir eh wieder bei 20 Minuten.
Das Schneiden wird eine Katastrophe. Ich wünsche dir ganz viel Spaß damit.
Aber es ist trotzdem eine schöne Folge geworden, glaube ich zumindest. Wenn der Georg überhaupt aufgenommen hat, seine Tonspur.
Oh, hätte das sollen. Keine Angst, ich habe
Gott.
Diesmal. Okay, dafür hat es wahrscheinlich der Moritz vergessen. Gut.
Nein, meine läuft.
Okay, meine auch. Na schau. Ja, dann danke, Georg, dass du dir die Zeit genommen hast, vorbeizuschauen.
Ja, danke.
Ich danke für die Einladung. Bis zum nächsten Mal.
Du hast auch das Schlusswort gehabt. Ja. Also ein Ciao aus Wien.
Bussi Baba aus Feldkirch.
So wahr mir Gott helfe aus Niederösterreich.